Titel meines Vortrags lautet: Die Krise ist zurück. Das Thema will ich in zwei Abteilungen abhandeln. Im ersten Teil soll es darum gehen, was das Spezielle an dieser Krise selber, das Politökonomische an ihr ist. Im zweiten Teil soll es dann um die Rettungsmaßnahmen gehen, die die Politik inszeniert, um die Krise zu bekämpfen. Alle Welt starrt ja auf die Politik, auf die nationalen Führer Europas, erwartet und verlangt von ihnen, dass sie endlich energische Maßnahmen ergreifen sollen, damit diese Krise endlich mal ein Ende findet. Die Ohnmacht der Politik gegenüber den Banken wird beklagt, ihre Hilflosigkeit, ihre Zerstrittenheit. Offensichtlich ist man sich in der Öffentlichkeit und auch sonst wo ziemlich einig, dass die Staatsgewalt da die richtige Adresse ist. So Sprüche wie "die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt" treffen für die Krise ganz garantiert nicht zu, sondern sie ist ein hochpolitisches Ereignis, wird so behandelt und von der Politik ja selber auch so durchgezogen. Überhaupt nicht ohnmächtig ist die Politik da, wo es gilt, die Konsequenzen und Wirkungen der Krise, die sie für nötig hält, gegenüber den Leuten durchzusetzen. Da werden in Europa, aber auch durchaus in Amerika und Großbritannien ziemlich beispiellose Verarmungsprogramme von Staats wegen durchgezogen. In Deutschland nicht so sehr, da rühmt sich die Politik mehr darüber, dass sie das alles schon erledigt hat mit der Agenda 2010. Wir insofern, was Absenkung des nationalen Lohnniveaus angeht, das Nötige schon erledigt hätten und deswegen ja auch angeblich Deutschland in der Krise so gut dasteht. Aber in den anderen Ländern heißt es Renten runter, Löhne runter, Steuern hoch, die Arbeitslosigkeit steigt, den Leuten werden die gewohnten Lebensperspektiven, die gewohnten Berechnungen, mit denen sie es normalerweise durch ihren Alltag kommen, kaputt gemacht. Und gegen dieses Zerstörungswerk, was die Politik ja da selber inszeniert und es keineswegs einfach den Finanzkapitalisten überlässt, regt sich Widerstand und Demonstrationen, Proteste. Und zu den Protesten und deren Gehalt und Stoßrichtung will ich einstiegs was sagen, weil mein Vortrag sich unter anderem auch darum bemühen will, ein bisschen Aufklärung in der Frage zu schaffen, ob das eigentlich die richtigen Parolen und die richtigen Zielsetzungen sind, die sich die Leute da setzen, die von der Krise materiell betroffen sind und sich dagegen zur Wehr setzen wollen. Da hört man dann so Sachen wie: Die Krise hätte ihren Grund in der Gier der Banken, die alles kaputt machen. Den Politikern wird vorgeworfen, dass sie statt den Bankern hinterherzusteigen, denen gegenüber willfährig zu sein, immer auf die Rücksicht nehmen, statt die Sache selber ordentlich in die Hand zu nehmen und den Laden in Ordnung zu bringen. Und dann wird auch für etwas demonstriert. Und wenn man sich die Latte der Dinge anschaut, für die da demonstriert wird, fassen die sich eigentlich darin zusammen, man möchte sein normales Leben wieder haben, man möchte die gewohnten und bekannten Berechnungsgrundlagen, auf die man sich eingestellt hat, wieder von der Politik garantiert bekommen. Sozialstaatliche und arbeitsrechtlich geregelte Lohnverhältnisse, Krankenversicherung, kostenloses Studium, bezahlbare Hypotheken, also alles, was Leute, die kein Geld haben, sondern sich welches verdienen müssen, benötigen, um überhaupt mit ihrem Leben im Kapitalismus zurechtzukommen. Alles in allem verlangen also diese Demonstranten im Wesentlichen den Kapitalismus wieder zurück, wie er vor der Krise war. Und sie wissen auch einen Grund dafür, warum das nicht der Fall ist. Und dieser Grund, den gibt es in verschiedenen Formulierungen. Eine der durchziehenden Formulierungen heißt: Da wird der Profit über die Menschen gestellt. Statt dass das Geld den Menschen dient, sollen die Menschen dem Geld dienen. Und dieses Verhältnis möchten die Demonstranten wieder umgedreht sehen, und zwar durch die Staatsgewalt, die sich dessen annimmt. Antworten, wie das gehen soll, das sagen die Demonstranten selber, wissen sie nicht, verlangen deswegen sich ab, dass man sich zusammensetzen müsste und für dieses Programm Lösungen finden. Und da zu dieser Sicht der Dinge möchte ich sagen, Lösungen finden kann man nur, wenn man sich die Sache, die man da gelöst haben will, einmal richtig angeschaut hat, kapiert hat, was da eigentlich los ist, warum wer da was macht, um zu klären, ob die Forderungen, die man da aufstellt, überhaupt den richtigen Adressaten haben, überhaupt Forderungen sind, die vernünftigerweise angesichts der Krise zu stellen sind. Ich werde am Schluss nochmal darauf zurückkommen, aber auch während des Vortrags durchaus mal an dem einen oder anderen Punkt nochmal daran erinnern, warum das, was ich zu erläutern versuche, gar nicht als Urteil über den Inhalt und den Zweck erstens des finanzkapitalistischen Geschäfts, das jetzt in die Krise gekommen ist, zweitens der staatlichen Politik, die sich um sie kümmert, warum man es die gar nicht trifft, wenn man sagt, der Profit über die Menschen gestellt, sondern dass es dabei um etwas um was anderes geht. Also in diesem Sinne, was macht eigentlich mein erstes Thema, die aktuelle Krise der Sache nach aus? Es gibt einen offiziellen Befund, worin das Spezielle der Krise in diesem Fall bestehen soll. Und dieser Befund heißt, es handelt sich um eine Krise der Staatsverschuldung. Der Grund der Krise ist, dass die Schulden der Staaten zu hoch seien. Im Unterschied zu der Krise von 2008, wo die Banken sich mit ihren eigenen Kunstprodukten überspekuliert haben, sollen nun die Staaten mit ihrer übermäßigen Verschuldung der Grund und der Schuldige dafür sein, dass das Finanzgeschäft nicht mehr weitergehen kann und die Staaten selber in Zahlungsnöte kommen. Also will ich mir diesen Befund erstmal ansehen, die Frage aufwerfen, was heißt das eigentlich überhaupt, Staatsschulden sind zu hoch? Zu hoch für wen sind sie denn? Zu hoch an welchem Maßstab gemessen? Das ist der erste Teil dieses Abschnitts. Der zweite Teil ist, wie wird eigentlich aus diesem Befund, aus dieser Feststellung eine Krise? Also wie kommt es denn überhaupt dazu, dass aus einer Feststellung, die man vielleicht in der Zeitung lesen kann, tatsächlich ein praktischer Maßstab wird, den das Finanzkapital exekutiert und so lange durchführt, bis die Staatsschuldtitel tatsächlich entwertet sind und die Banken selber in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Also, Staatsschulden sind zu hoch. Zu hoch für wen? Zu hoch für was? Und warum? Ich will das mal versuchen, an dem Beispiel von Griechenland zu erläutern, weil das ja der Fall ist, an dem dieses Urteil bis zum radikalen Ende vom Finanzkapital durchgezogen worden ist und durchgezogen wird. Da heißt es erstmal, die Haushaltsschulden des Staates sind zu hoch, als dass die Regierung noch für ihre Bedienung gerade stehen könnte. Sie kann die Zinsen nicht mehr bezahlen auf die Schulden, die sie auf den Kredit, den sie beim Finanzkapital aufgenommen hat. Wie kommt denn dieser Zustand der Zahlungsunfähigkeit, der Zustand, dass Kredit, der aufgenommen worden ist, nicht bedient werden kann, wie kommt denn der überhaupt praktisch zustande? Der kommt praktisch so zustande, wie er immer beim Kredit zustande kommt, nämlich dadurch, dass diejenigen, die den Kredit vergeben haben, die Banken, ihn kündigen. Die Banken sind nicht mehr bereit, die Bezahlung von Zinsen und fälligen Forderungen mit neuen Krediten und der Vermarktung von neuen Staatsanleihen abzulösen. Das ist nämlich die normale Weise, wie Kredite bedient werden. Der Kredit wird fällig Und er wird als Geschäftsbeziehung zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger aufrechterhalten, dass das Kreditverhältnis fortgesetzt wird. Entweder zu den gleichen Konditionen wie vorher oder eben zu anderen oder schlechteren. Und das ist vom Standpunkt des Finanzkapitals auch vollkommen sachgerecht, denn es geht ja den Banken nicht darum, ihr Geld einfach wieder zu haben, das irgendwo hinzulegen, sondern es geht ihnen ja darum, auf dieses Geld einen Überschuss zu erwirtschaften. Und das findet ja nur in dem Maße statt, wie sie das Geld weggeben an andere, die es eben mit Zinsen, die eben Zinsen für dieses Kapital bezahlen. Das heißt also, die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands, die die Banken als Grund bezeichnen, ist eine Sache, die sie erstmal selber herstellen. Sie entscheiden sich, Griechenland ihren Kredit zu entziehen, und damit ist Griechenland in der Tat zahlungsunfähig. Sie sind selbst das Subjekt des Befundes, das sie ihrem Schuldner anlasten. Er hat zu viele Schulden, heißt umgekehrt, sie sagen, dass diese Schulden für sie zu hoch sind, als dass sie sie fortsetzen wollen. Zu hoch, das ist also der erste Befund, ist die griechische Staatsverschuldung fürs Finanzkapital, nämlich für dessen Rechnungen mit Sicherheit und Rendite ihrer eigenen Geschäftsartikel dieser Schuldpapiere. Deshalb ist es angebracht, wenn man an der Stelle ist, sich mal anzuschauen, wie denn diese Rechnungen und Berechnungen mit diesen Titeln eigentlich bislang ausgesehen haben, was das für Berechnungen sind und warum Banken die erstens in die Welt setzen und zweitens zu einem bestimmten Zeitpunkt zu dem Urteil kommen, dass sie sie so wie bislang nicht fortsetzen wollen. Natürlich haben die Banken für die Entscheidung, Griechenland keinen Kredit mehr zu geben, einen Grund. Sie machen nämlich bei ihrem Kreditnehmer das, was sie bei ihren Schuldnern immer machen, sie beurteilen dessen Kreditwürdigkeit. Also muss man sich anschauen, was eigentlich die Kreditwürdigkeit eines Staates ausmacht, die davon von den Banken zugrunde gelegt wird, wenn sie die entsprechenden Entscheidungen, Fortsetzung oder Kündigung fällen. Kreditwürdig heißt, die Kreditwürdigkeit eines Schuldners prüfen heißt, die Bank taxiert dessen Einnahmen und Ausgaben, im Falle eines Staates also Einnahmen, Steueraufkommen und Wirtschaftswachstum, aus dem diese Steuern bezahlt werden, auf der einen Seite die Ausgaben des Staatshaushalts und die aufgelaufenen Verbindlichkeiten auf der anderen Seite. Und das halten Sie nicht einfach als eine Rechenoperation fest, sondern verlängern diesen Befund in die Zukunft und fragen sich, wie werden sich die Einnahmen, wie werden sich die Ausgaben des Staates, unseres Kreditnehmers in Zukunft entwickeln. Und dabei berücksichtigen Sie nicht zuletzt auch die Haushaltspolitik der Staaten, nämlich die Frage, wie geht denn der Staat mit seinem Geld um, beziehungsweise mit unserem Geld, vom Standpunkt der Banken ausgesprochen. Was macht er denn mit dem Geld, um dafür zu sorgen, dass die Kredite bedienbar bleiben? Aus diesen Ermittlungsergebnissen leiten die Finanzinstitute dann ihre Entscheidungen ab und kommen, wie gesagt, bei der Taxierung von Einnahmen und Ausgaben und deren Verhältnis und deren wahrscheinlicher Entwicklung bei einem Land wie Griechenland in diesem Fall zu dem Ergebnis, so kann es nicht weitergehen. Für sie ist der griechische Staat kreditunwürdig und damit ist er zahlungsunfähig. Es ist eben so, dass für Banken, die aus dem Geldbedarf ihrer Kunden Gewinn ziehen, die finanziellen Fähigkeiten eines Schuldners nicht einfach eine Frage der Geldeinnahmen und Ausnahmen ist, die der gerade hat, sondern sie unterliegen einer Bewertung. Und diese Bewertung bezieht die zukünftige Entwicklung dieser Einnahmen und Ausgaben, die Beurteilung des zukünftigen Willens, Einnahmen zu erwirtschaften und die Zinsen zu bedienen, mit ein. Diese Bewertung ist also allemal eine spekulative Angelegenheit. Das klingt erstmal alles sehr harmlos, ist es aber nicht. Man muss sich nämlich an dieser Stelle mal klar machen, und das durchzieht eigentlich die ganze Krise und die ganze Bewertung und Beurteilung, wie man sie in der Zeitung lesen kann. Man muss sich mal klar machen, welchen Gesichtspunkt staatliche Politik da unterworfen wird. Alles, was ein Staat so macht, wie er sein Land bewirtschaftet, wem er was zahlt, wie viel Renten er zahlt, welche Löhne er seinen Beamten zahlt, wie viele Beamten er überhaupt beschäftigt, von wem er was kassiert, das alles interessiert das Finanzkapital unter einem schlichten, aber sehr harten Gesichtspunkt. Reicht das, damit unsere Vermögensansprüche bedient werden? Für Sie ist der Staatshaushalt eine Verdienstquelle. Sie haben ja den Staat Kredit gegeben, also beurteilen Sie ihn auch so. Was taugt er als Verdienstquelle fürs Finanzkapital? Was die ökonomische Basis einer Staatsmacht hergibt, das Wachstum des Kapitals, die Geldeinkünfte der Insassen dieses Landes, das alles taucht in diesen finanzkapitalistischen Rechnungen als Kriterium dafür auf, ob Staaten ihrer Verpflichtung gegenüber dem Bankkapital Genüge tun können und Genüge tun wollen. Das Wollen allerdings steht gar nicht in Frage. Dieses ganze Einschätzungswesen des Finanzkapitals geht ganz selbstverständlich davon aus, dass die verlässliche Bedienung des Kredits der eine Haushaltsposten ist, an dem kein Staat rütteln will. Alle anderen Ausgaben haben sich dem Gesichtspunkt zu unterwerfen, ob sie dieser Bedienungsfähigkeit nützen oder schaden. Und das ist kein Spezifikum der Krise, das ist immer so. Das ganze Leben und Arbeiten in der Gesellschaft, dessen finanziellen Ertrag den Berechnungen des Finanzkapitals zu unterwerfen, ist eine Tat, die der Staat ständig unternimmt, wenn er seinen Haushalt aufstellt und darüber entscheidet, welche Einnahmen er da einstellen will und welche Ausgaben er tätigen will. Und das machen Staaten nicht, weil sie willfährige Gehilfen des Bankkapitals wären. Das machen sie nicht aus Liebedienerei, sondern das machen sie für sich, weil nämlich ihre Geldmacht in der Tat davon abhängt, ob das Finanzkapital und zu welchem Preis das Finanzkapital ihnen Kredit gibt. Das bekommt man in der Krise überhaupt nur deswegen so extrem mit, als Zerstörungswerk einer staatlichen Zahlungsfähigkeit, weil es vorher immer schon so war. Die finanzielle Handlungsfreiheit von Staaten, was eine Staatsgewalt an Mitteln zur Verfügung hat, um ihre politischen Zwecke in die Tat umzusetzen, das hängt eben ganz und gar von ihrer Kreditwürdigkeit ab. So ist das Verhältnis von Bankkapital und Staatsgewalt und Staatshaushalt im kapitalistischen System eingerichtet. Die Kreditwürdigkeit eines Staates ist also eine Ermessensfrage des Finanzkapitals, und das findet im Prinzip auch überhaupt niemand kritikabel, solange das Geschäft zwischen beiden Seiten seinen normalen Gang geht. Und diese Ermessensfrage wirft das Kreditgewerbe nicht bloß einmal, sondern permanent auf und beantwortet sie ständig, in aller Regel mit der Festsetzung höherer oder niedriger Zinssätze, die Staaten eben für ihre Kredite zu begeben haben. Und insofern ist es auch von dieser Sicht der Dinge her ganz sachgerecht, dass für das Finanzkapital, für die Fachwelt und für die Politik selber gilt, dass die Haushaltsführung eines Staates die Ursache seiner Überschuldung sei. Die denken schlicht so: wenn ein Staat in die Lage kommt, vom Finanzkapital so beurteilt zu werden, dass seine Kreditwürdigkeit in Frage steht, dann muss ja wohl diese Staatsgewalt in der Vergangenheit was verkehrt gemacht haben in Sachen Einnahmen und Ausgaben, wenn sich herausstellt, dass jetzt die Schulden zu viel sind. Ursache ist aber diese Haushaltspolitik wirklich nur in dem erläuterten Sinne. als Entscheidungskriterium eines Kreditgebers über die Kreditwürdigkeit seines Kreditnehmers und der Beurteilung der Quellen, aus denen der Staat seine Finanzen bedient. Und was diese Kriterien jeweils zählen, das entscheiden die Banken überhaupt nicht am Einzelfall, einfach an Griechenland, sondern entscheiden sie immer im Vergleich, in der relativen Abwägung der Bonität ihrer verschiedenen Schuldner und der Frage, was sie wem an Zinsen abnehmen wollen und müssen, entsprechend dem Risiko, das sie dabei eingehen, wenn sie diesen Schuldner kreditieren. Dass das übrigens so ist, das ist nicht einfach der objektive, rechnerisch ausdrückbare Stand von Staatseinnahmen und Verbindlichkeiten ist, aus denen folgt quasi wie eine Rechenaufgabe, dass nun aber die Kreditunwürdigkeit feststünde. Das kann man sehr schön gerade am Verlauf der Krise in Europa sehen. Erst kam Griechenland unter die kritische Beurteilung des Finanzkapitals und im Gefolge dessen Irland, Portugal, jetzt auch Spanien und Italien. Und das liegt gar nicht daran, dass diese Staaten in der Zwischenzeit irgendein unvermutetes neues Defizit erwirtschaftet hätten, dass sie ihr Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben sich tatsächlich praktisch verändert hätte, sondern dass das Bankkapital wegen der Krise Griechenlands seine Schuldtitel neu bewertet und strengere Maßstäbe von Stand seines eigenen Geschäfts aus an die Schuldner anlegt. So kommen dann auch Staaten in die Gefahr der Kreditunwürdigkeit, die vorgestern vor Beginn der Krise noch als völlig kreditwürdige Einheiten fürs Finanzkapital galten. Was kann man dem Ganzen, was man jetzt in der Krise so brettelbreit serviert bekommt, was kann man dem Ganzen eigentlich über das allgemeine Verhältnis Staat-Finanzkapital entnehmen? Offensichtlich ist es ja so, dass es zur absoluten Normalität staatlichen Wirtschaftens gehört, das Geschäft des Finanzkapitals dafür zu benutzen, um sich zusätzliches Geld zu beschaffen. Die Bereitschaft des Finanzkapitals zur Vergabe von Kredit, sein Interesse an der Vergabe von Kredit zu verdienen, über Geld aus Geld mehr Geld zu machen, ist eine Finanzquelle moderner kapitalistischer Nationen. Zusätzlich, das heißt, über das hinaus, was der Staat an Steuereinnahmen vom Einkommen seiner Bürger einkassiert. Neben und zusätzlich zu diesen Einnahmen ist der Kredit die zweite Einnahmequelle von Staaten und das nicht bloß manchmal sozusagen als Lückenbüßer, wenn das andere Geld nicht reicht, sondern als ein prinzipieller fester Bestandteil dieser staatlichen Finanzierung. Und dafür haben Staaten von ihrer Warte aus einen guten Grund. Steuern sind nämlich einerseits nötig und andererseits auch immer ein Abzug vom Einkommen der Bürger, ein Abzug also von den Mitteln, mit denen diese Bürger gerade das Wachstum voranbringen sollen, von dem der Staat profitieren will. Also haben Steuern vom Standpunkt der Staatsgewalt immer den Widerspruch an sich, einerseits nötig zu sein und andererseits nicht zu hoch sein zu dürfen, um, wie Sie das selber sagen, das Wachstum nicht zu behindern und zu beschneiden. Und da ist der Kredit das Lösungsmittel der Wahl. Der verschafft dem Staat Freiheit, bei seinem Interesse die Wirtschaft zu fördern, Wachstum voranzubringen. Im Vorgriff auf zukünftige Wachstumserträge bedient man sich schon mal eines Geldes, das man noch nicht eingenommen hat, und nutzt es dafür, um die eigene Wirtschaft, den eigenen Standort in der Konkurrenz der Nationen ökonomisch voranzubringen. Und wenn das gelingt, dann hat sich die Kreditaufnahme ja auch gelohnt und das schlägt sich dann in einer relativen Senkung des Anteils der Bedienung von Staatsschulden im Haushalt dann auch nieder. Und so kommt ein wunderbares Geschäft zustande, Die Banken liefern dem Staat die zusätzlichen Finanzmittel, derer er bedarf. Und sie ihrerseits schreiben sich die Forderungen, die sie an den Staat haben, als zinstragendes Geldkapital in ihren Vermögensbestand und verkaufen sie als Geschäftsmittel. Und so wird glatt aus den Schulden des Staates Kapital der Banken, sich vermehrender Geldreichtum in den Händen der Geschäftswelt. So stellen die Finanzinstitute die Ware bereit, die Staaten brauchen, und verdienen daran, indem sie die Wertpapiere, die der Staat dafür ausgibt, als Geschäftsartikel in ihren Vermögensbestand einstellen und selber damit handeln. Und das tun Banker nicht zuletzt deswegen so gerne, weil sie Staaten als Kreditnehmer, in normalen Zeiten jedenfalls, als besonders sichere Schuldner schätzen. Es ist keineswegs so, jedenfalls bis vorgestern war es keineswegs so, dass Staaten als besonders zweifelhafte Schuldner gelten würden, ganz im Gegenteil. Sie haben, das kennt ihr ja inzwischen alle, inzwischen weiß ja jeder, was eine Ratingagentur ist. Sie haben immer die höchsten oder mit die höchsten Bewertungen und das hat einen sehr schlichten und harten finanzkapitalistischen Grund. Staaten ziehen Kredit auf ihre Hoheit über einen ganzen Kapitalstandort. Sie ziehen Kredit nicht auf das Versprechen, aus einem einzelnen Geschäft einen Überschuss zu machen, aus dem dann der Kredit bedient wird, sondern aus Grund ihrer hoheitlichen Verfügung über einen ganzen wachstumsproduzierenden Kapitalstandort und ihrer Potenz, darauf Steuern zu kassieren, und zwar nicht einfach als Wirkung eines Marktgeschehens, sondern aus ihrer freiheitlichen parlamentarischen Entscheidung. Kredit auf Hoheit, da ist die Rückzahlung eben nicht unmittelbar abhängig vom Gelingen eines privaten Geschäfts, sondern von der Kommandogewalt, die der Staat über die Gesamtheit der Geschäfte hat. Übrigens wäre das nicht so, könnte dem griechischen Staat zurzeit gar nicht abverlangt werden, dass er mitten in der Krise und mitten in der Rezession die Steuern erhöht. Das kann der aber tun, weil er eben die Staatsgewalt, die Verfügungsgewalt über die Einkommen der Bürger nach dieser Seite hin hat. So kommt es also zustande, dass ein großer Batzen von dem, was Banken als Vermögen besitzen, lauter Forderungen an die Staatsgewalt sind, lauter Schulden von denen. Die sind für das Bankkapital Kapital, weil sie einen Überschuss abwerfen. Und auf diese Weise verschafft die Staatsverschuldung dem Bankkapital eine verlässliche ökonomische Grundlage, auf der sie selber dann weiteren Kredit ziehen und vergeben und ihre Geschäfte ausweiten können. Das haben die auch in den letzten Jahren sehr heftig getan. Wie heftig, das kann man jetzt an den Resultaten studieren, an den Massen von Staatsschuldtiteln, die sich offensichtlich im Bankgewerbe als Vermögensbestände finden und die jetzt ins Gerede kommen, weil sie von der Entwertung bedroht sind. Was die Finanzmärkte jetzt den Staaten als Überschuldung vorrechnen, ist also ihr gemeinsames Werk. Genauso gut könnten sie sagen, wir haben zu viel Kredit vergeben, aber das sagen sie nicht, sondern sie sagen, die haben zu viel Kredit genommen. Und woran sehen sie das? Ja, an ihrem eigenen Misstrauen daran, dass eine Fortsetzung dieses bislang so gedeihlichen Verhältnisses so in Zukunft zu erwarten ist, wie es bisher gelaufen ist. Und aus diesem Misstrauen machen sie eine praktische Tat und setzen sie um in die Entscheidung, diese Papiere nehmen wir entweder gar nicht mehr oder nur noch zu höheren Zinsen, machen also aus dem Urteil zu viel ein praktisches Urteil über den Wert der Titel, mit denen sie da handeln. Das ist im Prinzip immer so. Es kommt aber in der aktuellen Lage noch was hinzu. Die Akkumulation von Staatsschuldtiteln in den Vermögensbeständen der Banken hat im Jahr 2010-11 noch einen besonderen Grund. Die kommt nämlich ironischerweise daher, dass die Staaten vor 3 Jahren selber auf den Plan getreten sind, um die Banken zu retten. Sie haben lauter zusätzlichen Kredit aufgelegt, um die Banken herauszukaufen aus den entwerteten Schuldtiteln, die sie selbst damals in die Welt gesetzt haben. Und das haben die Staaten auch wiederum nicht gemacht, weil sie den Banken hinterhersteigen wollen, sondern weil sie ihr Kreditsystem, die Basis ihres ganzen Wirtschaftssystems, gefährdet gesehen haben. Der Staat ist 2008 mit seinem Kredit als Retter auf den Plan getreten, hat mit politischem Kredit die Banken Zahlungsfähigkeit gehalten und die Banken hatten nichts Besseres zu tun, als diese Kredittitel des Staates zu nehmen als Vermögenswerte, die verlässlich sind, wo ihre eigenen gerade kaputt gegangen sind. Diese Titel haben sie vermarktet und als Geschäftsmittel genutzt und haben dadurch ihre Leistungsfähigkeit zum Kreditschöpfen für ein paar Jährchen wiedererlangt. Und das haben sie offenbar dermaßen erfolgreich getan, dass sie sich jetzt rückblickend selber fragen, ob sie nicht zu viel des Guten getan haben in der Schöpfung von Kredit auf Grundlage dieser Schuldtitel. Sie beurteilen streng genommen gar nicht die Staatsschuldtitel, sondern sie beurteilen ihre eigene Leistung, mit diesen Staatsschuldtiteln Kredit zu schöpfen, als zu groß, kommen zu dem Befund, das lässt sich aufgrund der zu erwartenden Geschäftsentwicklung in den Staaten auf diese Weise nicht fortsetzen. Also brechen wir es auf jeden Fall erstmal an einer Stelle ab. Das zu viel, was ich am Anfang aufgeworfen habe, hat also ein Maß. Das Maß liegt aber gar nicht bei den Staaten, sondern beim Finanzkapital selbst. Für ihren eigenen Geschäftszweck aus erwirtschafteten Überschuss immer neuen Überschuss zu machen. Für diesen ihren eigenen Geschäftszweck haben die Finanzkapitalisten zu viel Geldkapital akkumuliert. Und weil das so ist, kommen sie auch zu dem Befund, dass sie das an den Stellen, wo es ihnen als besonders riskant erscheint, beenden müssen, um der Solidität ihres eigenen Geschäfts willen. Was sie übrigens damit tatsächlich zur Kenntnis nehmen, ist, dass die Krise, mit denen vor ein paar Jahren das Bankgeschäft selber gefährdet war, durch die hilfreiche Intervention der Politik überhaupt nicht bereinigt worden ist, sondern bloß verstaatlicht worden ist. Dass an die Stelle kaputtgegangenen Bankkredits nur Staatskredit gesetzt worden ist und nicht wirklich eine Vermehrung kapitalistischen Reichtums, die die Bilanzen der Banken verbessern würde. Den Banken übrigens ist die Herkunft dieses zu viel vollkommen egal, dass der Grund für die gewachsene Staatsverschuldung, die sie jetzt kritisch beäugen, darin liegt, dass sie damit gerettet worden sind, interessiert sie überhaupt nicht. Was sie interessiert, ist das Verhältnis dieser zusätzlichen Titel zu der Bedienungsfähigkeit ihrer Schuldner. Und da kommen sie zu dem Ergebnis, das lässt sich in der bisherigen Weise nicht fortsetzen. Was ist dem zu entnehmen über die Rolle, die das Finanzkapital in der kapitalistischen Wirtschaft und in der kapitalistischen staatlichen Bewirtschaftung des Landes einnimmt? Wenn man, wie die Demonstranten, die Kumpanei zwischen Staat und Finanzkapital kritisiert, dann ist es ja nicht falsch zu sagen, die gibt's. Aber dann sollte man auch deren Grund zur Kenntnis nehmen. Und dieser Grund ist kein Versagen und kein Versäumnis und keine Verfehlung der Politik, sondern der Umstand, dass die politische Gewalt tatsächlich vom Kredit des Finanzkapitals lebt, davon, dass dessen Geschäft auf immer wachsender Stufenleiter aus Geld mehr Geld zu machen, insgesamt gelingt. Und das hat überhaupt nichts mit Gier zu tun, sondern ist eben auf der Ebene der Banken das Prinzip kapitalistischen Wirtschaftens überhaupt. Kapital ist eben nur gültiger gesellschaftlicher Reichtum, wenn er mehr wird. Und da vergreift sich der Staat nicht, wenn er das unterstützt und fördert und für sich benutzt, sondern ganz im Gegenteil, er verhält sich genau konform dem System, das er mit dem Eigentumsrecht eingerichtet hat. Wachstum des Kapitals, aus Geld mehr Geld machen, Wachstum des Kredits, das dafür nützlich ist, ist Quelle und Mittel der staatlichen Macht, Quelle und Mittel aller Gebrauchswerte, die der Staat für sich und für seine Bürger und für seine Infrastruktur sich hinstellt. Und deswegen organisiert der Staat sein Verhältnis zur Geldbeschaffung auch so, dass er gleich Kapitalisten, eben Banker, daran verdienen lässt. Und es ist ja nicht so, als ob in der Normalität, die die Demonstranten sich zurückwünschen, der normale Mensch und abhängig Beschäftigte nicht immer schon vorkommen würde. Was heißt es denn für die Insassen eines kapitalistischen Standorts, wenn der Staat seinen Haushalt daran orientiert, dass er dem Wachstum dienen soll und dass er der Kreditbedienung dienen soll, die für dieses Wachstum da ist? Dann ist der normale Mensch eben in einer Doppelrolle vorgesehen. Erstens hat er als Leistungsträger möglichst billig und möglichst leistungsstark für das Wachstum des Kapitals gerade zu stehen. Oder wenn er dafür nicht und nicht mehr gebraucht wird, hat er mit möglichst spärlichen Leistungen auszukommen, um den Staatshaushalt nicht allzu sehr zu belasten. Und genau damit, dass das in Deutschland mit der Agenda 2010 durchgesetzt worden ist, gibt ja die Kanzlerin an, wenn sie Deutschlands Leistung als Exportnation feiert und den guten Stand des deutschen Kredits feiert und den Griechen und Iren und Portugiesen empfiehlt, sie sollten es doch mal Deutschland nachmachen, dann würden sie es auch zu der Kreditstärke und der Wirtschaftsmacht bringen, die Deutschland auf diese Weise durchgesetzt hat. So, wie wird jetzt eigentlich aus diesem Befund, Griechenland ist zahlungsunfähig, Griechenland ist nicht mehr kreditwürdig, wie wird daraus eigentlich eine Krise des europäischen Kredits? Denn das ist ja das, was aktuell stattfindet. Wenn die Bank ihre Schuldner kritisch vergleicht, dann kritisiert sie der Sache nach ihre eigene bisherige Geschäftstätigkeit. Wenn sie statt auf Titel zu spekulieren, indem sie sie kauft und mit ihnen ein Geschäft macht, gegen sie spekuliert, also die Kurse fallen lässt, Papiere nicht kauft, sondern verkauft, dann entwertet sie ihr eigenes Kapital, weil das Kapital, was sie bislang hatte, bestand ja in eben genau diesen Vermögenstiteln, die sie dort in dieser Eigenschaft eingestellt hat. Die Bank selber vernichtet ihren eigenen Kapitalreichtum, wenn sie die Kurse der Papiere in den Keller stürzen lässt, die sie bislang als Kapitalvermögen bei sich verbucht hatte. Und die immanente Logik der Spekulation gegen Finanztitel ist die gleiche, mit der vorher auf sie spekuliert worden ist. Der Wert der Papiere ist gar nichts anderes als der Zins, der auf ihnen draufsteht. Durch das Zinsversprechen wird überhaupt aus dieser Geldsumme Kapital. Und wie viel Kapital dieses Papier repräsentiert, ergibt sich dann schlicht und einfach daraus, was das Ding vergleichsweise zinsmäßig wert ist. Das Prinzip betätigen die Banken im krisenhaften Entwerten von Titeln negativ. Sie sortieren ja immer schon die Titel, mit denen sie Geschäfte machen, nach Risiko und Ertrag. Das ist überhaupt nichts Krisenspezifisches. Ihre Logik heißt da, je riskant, desto teuer. Und die Übersetzung des Risikos in Preise, Bewertungen für die verschiedenen Kredittitel ist das tägliche Geschäft der Börse. In Europa gehen die Banken jetzt so vor, dass sie ihr Misstrauen gegen Staatsschuldtitel selektiv handhaben. Sie sagen nicht überall, ist zu viel, sind zu viel Schulden gemacht worden, obwohl sie das praktisch durchaus sagen könnten, sondern beziehen sich auf einzelne Staaten und vergleichen deren Kreditstanding miteinander und spekulieren nacheinander gegen sie. Und das ist ein bisschen das Besondere in der Art und Weise, wie die Krise in Europa abläuft, und zwar deswegen, weil vor der Krise die Banken in der Bewertung der Staatsschuldtitel der europäischen Nationen gar keinen großen Unterschied gemacht haben. Eben jetzt fangen sie an, diesen Unterschied zu machen und sortieren für deutsche Kredittitel gegen griechische, entwerten die einen und lassen die anderen vergleichsweise dafür gut dastehen. Vor der Krise haben die Banken auf dem Standpunkt gestanden, wo Euro draufsteht, ist Euro drin. Das ist gute, harte Währung. Da ist es erstmal prinzipiell ziemlich egal, ob der Schuldtitel aus Deutschland oder Griechenland kommt. Diesen Standpunkt haben sie jetzt gekündigt. Sie gucken sich die Einzelstaaten neu als Schuldner an, als welche, die mit ihrem Wachstum für die Bedienung gerade stehen sollen, und machen da Unterschiede nach dem, wie die Staaten jeweils als Einzelne in der Konkurrenz der europäischen Nationen dastehen. Und indem sie so vorgehen, entwerten sie nicht bloß neue Titel, sondern die Gesamtmasse der Papiere, die auf dem Markt sind. Sie alle repräsentieren mit einem Schlag weniger Kapital, als die Eigentümer ehemals für sie hingelegt haben, wenn die Entwertung erstmal als Geschäftsgang seinen Gang geht. Und deswegen hört eine solche negative Spirale auch nicht so schnell auf, wenn die Bank damit erstmal angefangen hat. Das Ganze, das kann man ja studieren, läuft offensichtlich als Kettenreaktion ab. Und das hat nichts mit Herdentrieb und nichts mit Übertreibung zu tun, sondern hat seinen Grund in dem, womit die Branche hier ihr Geschäft macht, eben mit solchen Ertragstiteln. Die sind eben immer nur so viel wert, wie man am Markt dafür bekommt. So tautologisch sind diese Papiere konstruiert. Also sind sie auch nur so lange wert, wie man etwas für sie bekommt. Das ist die politökonomische Eigenschaft dieser Sorte Kapital. Und insofern agieren die Märkte, wenn man so will, im Sinne einer sich selbst bestätigenden Diagnose. Irgendwann fängt es an, dass Banken bestimmten Titeln gegenüber misstrauisch waren, die Zinsen raufsetzen oder sie gar nicht mehr haben wollen, sie abstoßen. Und wenn dann die anderen Konkurrenten mitmachen, entnehmen sie dem Marktgeschehen, aha, dann hatten wir also mit unserem Urteil recht. Damit ist Vermögen vernichtet und damit sind sie selber vor die Notwendigkeit gestellt, die Vermögenstitel, die sie noch haben, ebenfalls neu zu bewerten und zu fragen, wie gefährlich sind die denn? Bei den noch verbleibenden Schuldnern wird genauer hingeschaut. Keiner will der Letzte sein, der aussteigt, wenn die Kurse fallen. Und den Trend, den sie so produzieren, bestätigen dann noch zu allem Überfluss Instanzen, die neben den Börsen sagen, aha, darin entdecken wir einen Grund in dem Stand des Kredits der Kreditnehmer. So ergreift die Zahlungskrise erstens immer mehr Staatshaushalte, aber gleichzeitig produziert die Finanzwelt damit einen Trend zur Vernichtung ihrer eigenen Vermögenswerte. Und dieser Trend ist offenbar schon so weit fortgeschritten, dass Banken ihren Kredit allgemein einschränken, dass manche schon wieder pleite gehen oder kurz vor der Pleite stehen. Sie machen eben auf diese Weise ihr eigenes Kapitalvermögen kaputt, und zwar in zwei Bedeutungen. Erstens schmelzen ihre eigenen Einlagen zusammen und damit schwindet ihre Potenz, weitere Kredite zu vergeben, Geschäfts- und Staatenwelt mit Kredit zu versorgen. Sie selbst haben ja weniger Kapital, weniger Geschäftsmittel. Und deswegen misstrauen sie sich dann auch wechselseitig. Sie wollen sich wechselseitig keinen Kredit mehr geben, weil keine Bank mehr von der anderen weiß, wie solide sie eigentlich sind. Das reduziert ihre Potenz zur Kreditvergabe weiter. Griechische Banken zum Beispiel bekommen schon seit Jahren von deutschen und europäischen Geldhäusern keinen Kredit mehr. Leihen sich also untereinander nicht mehr wie gewohnt, was sie für den Zahlungsausgleich brauchen, so beschränken sie ihr eigenes Geschäftsvolumen und wechselseitig das ihrer Partner. Und so wirtschaftet sich die Branche mit dem selbst sich bestätigenden Urteil der Entwertung in die Krise. Sie beginnt mit misstrauischer Berechnung, Verweigerung und Kündigung von Krediten und endet bei einer Unfähigkeit, noch weiter Kredit zu vergeben, weil die eigene Kapitalgrundlage weg ist, die die Basis dieser Ausdehnung des Geschäfts bisher gewesen ist. Dieser Umschlag von misstrauischer Berechnung in Unfähigkeit, nicht mehr Kredit vergeben können, weil einem selber die Vermögensgrundlage dafür fehlt. Dieser Umschlag ist es, den man als Krise bezeichnet. Und dem vorzubeugen, zu verhindern, dass das in der Eurozone flächendeckend stattfindet, ist der Gegenstand der staatlichen Maßnahmen, die man in den letzten dreiviertel halben Jahr begutachten darf. Das wäre dann der zweite Teil meiner Ausführungen. Ich will an dieser Stelle aber erstmal eine Zäsur machen und fragen, ob es zu dem, was ich bislang versucht habe zu erläutern, noch Nachfragen oder Ergänzungen oder Einwände gibt, bevor ich dann in den zweiten Teil einsteige, wo es um die Rolle der Staaten bei der Krisenbewältigung gehen soll. Ja, bitte.
Wir haben jetzt viel abgehoben auf die grundsätzliche Tatsache, dass Staaten Kredite aufnehmen können. Also das heißt Schulden machen bei Banken oder bei wem auch immer. Wie beurteilen die diese Tatsache im Prinzip? Ich meine, die Tatsache ist ja die, dass über die letzten Jahrzehnte langsam, aber dann in den letzten 10, 15, 20 Jahren diese Schuldenkurve bei Deutschland enorm angestiegen ist, auf jetzt fast, es waren 1,6 Billionen, sind jetzt 2 Billionen, das ist das Fünffache des Jahreshaushaltes der Steuereinnahmen von Deutschland. Ist das im Prinzip, also aus Ihrer Ausführung nehme ich jetzt, dass das gerechtfertigt ist, weil ein Staat Schulden macht, um Wachstum zu initiieren. Wenn das gelingt, dann war diese Kreditaufnahme positiv.
Ich glaube, Sie haben ein bisschen überhört, wie ich diesen Zweck Wachstum beurteilt habe. Also ich weiß nicht, ob alle die Frage mitbekommen haben, deswegen sage ich sie nochmal. Die Frage war, wie ich die Kreditaufnahme von Staaten grundsätzlich beurteile. Der Redner weist darauf hin, dass die Masse staatlich aufgenommener Schulden in den letzten Jahren ständig exponentiell gewachsen ist. Ja, das war nicht die Frage. Also zu der Frage, wie ich die beurteile, ich habe die Frage insofern nicht ganz, kann die Frage insofern nicht ganz nachvollziehen, als ein bisschen die Frage ist, von welchem Standpunkt und von welchem Gesichtspunkt aus man die beurteilt. Ich habe die jetzt nicht unter dem Gesichtspunkt beurteilen wollen. Das machen schon die Politiker und die Banker selber, da brauchen sie mich nicht dafür. Ich habe sie nicht von dem Gesichtspunkt aus beurteilt, ob sie für die Mächte gut oder schlecht ist, die sie machen. Das ist nämlich eine reine Frage des Erfolgs. Das kann man übrigens sehr schön an dem Fall Griechenland studieren und das macht ja übrigens auch das wechselseitig, ich rück's mal vom Standpunkt der Agenturen aus, die dieses Geschäft betreiben. Das macht ja auch das wechselseitig Befruchtende an diesem Verhältnis aus. Solange alles gut geht, solange die Staatsmacht mit dem Kredit, den sie von den Banken nimmt, sich finanziell stärkt, ihre Einnahmequellen stärkt, ihre Potenzen mit Geld, ihren Standort herzurichten in der Konkurrenz gegen andere einen Vorsprung zu erlangen, mit dem man sich dann auf dem Weltmarkt mit den eigenen Waren durchsetzen kann, ist ja alles wunderbar. Dann ist die Staatsgewalt zufrieden und die Banken sind auch zufrieden, weil sie fröhlich an dieser Veranstaltung mitverdienen können. Dazu kann man zweierlei sagen. Das andere ist das absolute negative Gegenbeispiel. Griechenland, ja, wenn das Finanzkapital einen Staat aus den ausgeführten Gründen nach der haargenau gleichen Berechnung den Kredit kündigt, dann ist eben diesem Staat seine Geldmacht und seine Potenz entzogen, dann ist sein Lebensmittel hin und dann hat er eben nichts mehr, mit dem er regieren kann. Dazu kann man zweierlei sagen. Das erste ist, das war das, was ich am Schluss sagen wollte, dass dieses gedeihliche Verhältnis von Staatsmacht und Finanzkapital aus einem Erfolgsprojekt umschlägt in eine Krise, hat eine innere Notwendigkeit in dem Zweck, der dort veranstaltet wird und der alles Wirtschaften regiert, nämlich eben in dem Zweck, aus abstraktem Reichtum, nämlich Geld, mehr Geld zu machen. Insofern ist es ein bisschen, betriebsblind zu fragen, finden Sie das jetzt gut oder schlecht? Es geht erstmal gar nicht ob ich das gut oder schlecht finde. Schlecht finde ich es zum Beispiel schon deswegen, weil ich es eine sehr merkwürdige und auch übrigens für die betroffenen Leute, wie man jetzt ja vor allen Dingen an den Peripheriestaaten studieren kann, sehr schädliche Sache ansehe. In seinem ganzen Leben und Arbeiten und überhaupt an die nötigen Lebensmittel heranzukommen, abhängig zu sein von einer Wirtschaftsweise, die über sich selber sagt, ja, solange alles gut geht, kriegen die Leute auch einen Arbeitsplatz, wo sie halbwegs was Vernünftiges verdienen können. Sie kriegen vielleicht sogar, schau her, habe ich heute in der Zeitung gelesen, man denke, in Italien dürfen die Leute nach 30 Jahren in Rente gehen. Ungeheuerlich. Wo gibt es denn sowas? Steht in der Zeitung bei uns, das kann es doch nie und nimmer geben. Das sieht man doch an den Staatsschulden, dass das nicht angehen kann, dass ein italienischer Rentner, ein italienischer Beamter oder ein italienischer Rentner so viel Rente kriegt, das verträgt der Staatshaushalt doch gar nicht. Also offensichtlich ist das Verhältnis von gedeihlicher Beziehung zwischen Finanzkapital und Staat so eingerichtet, dass auch schon in den guten Zeiten, wenn es klappt, die Frage, was haben die Leute davon, abhängig gemacht ist und abhängig gemacht wird davon, dass es klappt. Und die ganze Haushaltspolitik, das wollte ich in meinen Ausführungen auch gesagt haben, die ganze Haushaltspolitik der Staaten orientiert sich ja dann auch genau an dem Gesichtspunkt. Nicht umsonst heißt alles, was in den Sozialhaushalt eingestellt wird, bei Finanzexperten konsumtive Ausgaben. Das heißt deswegen so, weil vom Standpunkt der Leistungsfähigkeit des Staatshaushalts zur Akquisition von Kredit das bloße Wegzahlen von Geld an arme Leute als eine einzige Verschwendung erscheint. Wenn ich also mal den einzig vernünftigen Maßstab an die Staatsverschuldung anlege, die ich für interessant finde, nämlich was hat das denn eigentlich für die Leute zur Konsequenz, die in einem solchen Land leben und arbeiten, dann muss ich sagen, ist die allein schon die Tatsache, dass der Haushalt an diesem Gesichtspunkt sich orientiert, ein vernichtendes Urteil über diese Wirtschaftsweise und keine Frage des zu viel oder nicht zu viel der Staatsschulden, sondern einfach eine Qualität von denen selber.
Ich hätte da ja doch mal eine Nachfrage, und zwar, es klingt bei Ihnen allgemein immer so, als ob Zinsausgaben etwas sind, das der Finanzkapitalismus.
Können Sie ein bisschen lauter sprechen?
Ja, kann ich machen. Also bei Ihrem Vortrag ist es immer so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite, es geht immer so relativ kritisch, dass die Zinsen ja gezahlt werden müssen. Und das wird ja dann durch Sparprogramme wie Hartz IV den Bürger abverlangt. Auf der anderen Seite ist aber in Ihrem Vortrag nie eigentlich gefallen, wofür diese Staatsverschuldung ausgegeben worden ist. Die ist ja eben auch für konsumtive Ausgaben für das Land ausgegeben worden. Es klingt so also ein bisschen, als ob man den Kuchen einerseits essen will, aber ihn doch behalten will. Also wenn man die Staatsausgaben auf Kredit finanziert,
dann muss man eben Zinsfrau sein.
Das ist kein Wenn, wenn man will.
Darf es dann auch Kredit finanzieren, weil man dann sich eben in der Tat in die Abhängigkeit von den Finanzmärkten.
Sie tun, ich habe keine fiktive Frage aufgeworfen. Ich habe mich nicht sozusagen geistig, philosophisch über die existierenden Verhältnisse gestellt und mir die abstrakte und an sich völlig illusorische Frage gestellt, will man Staatsverschuldung haben? Weil ich diese Frage für einen Quatsch halte. Erstens gibt es sie. Zweitens wollte ich erklären, warum es sie gibt, und zweitens wollte ich erklären, wie die Tatsache, dass es sie gibt und wie sie aussieht, zusammenhängt damit und seine Notwendigkeit darin hat, in dem, worum es in dieser Wirtschaftsweise geht. Die Frage steht gar nicht praktisch zur Diskussion, ob ich Staatsverschuldung will. Das ist eine alberne Frage. Die finde ich vor, und ich stelle fest, es gibt so, wegen dem, wofür sie gemacht wird und wegen dem, was ihr Inhalt ist, hat diese Art zu wirtschaften verheerende Wirkungen für die Leute, die in einem solchen System leben. Und da ist nicht die Frage, ginge der Kapitalismus auch ohne Staatsverschuldung? Nein, der ginge nicht ohne Staatsverschuldung. Aus genau den Gründen, die ich erläutert habe.
Ja, aber die Tatsache ist doch, dass diese Staatsverschuldung ein solches Maß erreicht hat, dass wir in wenigen Jahren den Zeitpunkt erreicht hätten, hier innerhalb von Deutschlands, wo sämtliche Steuereinnahmen sofort draufgehen, nur für die Zinszahlungen dieser 2 Billionen Staatsschulden.
Ja, und eben dieses Wir, wollte ich im Moment gerade kritisieren. Eben dieses Wir ist nämlich die Subsumption sämtlicher Bewohner der Gegend zwischen Eisenhüttenstadt und den Niederlanden unter den Gesichtspunkt, wie bist du davon betroffen, dass die Finanzierung eines auf Geldreichtum basierenden Staatswesens über die Ausweitung des Kredits so prima funktioniert, dass sie dann irgendwann mal danach vom Finanzkapital so bewertet wird, dass gesagt wird, jetzt ist es zu viel. Das ist es, die Fiktion, die sowohl in Ihrer Frage als auch in der Frage des anderen Redners drin ist, die Fiktion, die da ein bisschen immer mitschwingt ist. Es gäbe so etwas wie, also das wollte ich eigentlich mit meinem Referat gerade kritisiert haben, ist aber egal. Es gäbe so etwas wie ein gesundes, solides Maß, so und so viel Schulden kann ein Staat ruhig machen, dann ist alles prima. Und ab einem bestimmten Punkt gäbe es eine notwendige Grenze. Genau diese Vorstellung wollte ich kritisieren, weil das Maß ist das Gelingen des Wachstums, des insgesamtigen Geldwachstums in einem kapitalistischen Standort, und zwar vergleichsweise. Das drückt übrigens die Frau Merkel auf ihre interessierte Weise völlig korrekt aus, wenn sie sagt, oder der Steinbrück ja neulich wieder bei Günther Jauch. Sie sagen ja, wir haben mit der Agenda 2010 unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben damals schon dafür gesorgt, dass in Deutschland das Lohnniveau nicht zu hoch wird, dass in Deutschland die Sozialausgaben gekürzt werden, dass der Haushalt nicht mit lauter Sachen belastet wird, die uns daran hindern, den investiv zu verausgaben. Und wir sind diejenigen, die mit unseren Waren die Märkte der Welt überschwemmen. Und das ist das Modell, wie man sich das vorstellen soll, dass alle Staaten Exportüberschüsse erwirtschaften, bleibt dann natürlich wieder ihr Geheimnis, weil wenn einer Exportüberschüsse macht, muss ja der andere notwendigerweise wohl Importüberschüsse machen, sonst geht das nicht. Aber diesen Quatsch mal dahingestellt. Damit gibt sie ja zu Protokoll, wovon dieser Reichtum lebt. Sie gibt da zu Protokoll, dass das Einkommen und die Lebensgrundlage der Leute ein Kostenfaktor ist und dass dieser Kostenfaktor so zum Einsatz kommen muss, dass unterm Strich die Schulden, die gemacht worden sind, sich für beide Seiten lohnen, nicht für die Leute, die dafür arbeiten, sondern für diejenigen erstens, die am Kredit verdienen und für die zweitens, die den Kredit zur Förderung von Wachstum und Macht ihres Staatshaushalts benutzen.
Ist das nicht im deutschen Beispiel etwas kurz gegriffen? Also ich meine, ein nicht unerheblicher Teil unserer Staatsschulden in Deutschland zum Beispiel haben wir der Wiedervereinigung zu verdanken.
Ja, das ist doch auch ein schöner Grund für Verschuldung, ne? Ein ganzes anderes Land sich unter Nagel reißen und sagen, da führen wir mal Kapitalismus ein und das ist auch mal ein ordentlicher Batzenkredit wert. Das haben übrigens die Finanzmärkte damals auch honoriert. Die haben gesagt, ja, auf diese Weise, da haben die sogar ein Stück weit gewusst, was sie tun. Die Rechnung ist zwar nicht ganz so aufgegangen, wie sie sich das vorgestellt haben, aber gewusst, was sie tun, haben sie damals schon. Die haben nämlich gesagt, was kreditieren wir denn da? Wir kreditieren dort einen Staat, der dabei ist, sich nach Ende des Ost-West-Gegensatzes zur Führungsmacht in Europa aufzuschwingen und sich erstmal territorial ein ganzes Stück zu erweitern, sich die Lasten vom Hals zu schaffen, die dieses Land darüber auf sich nehmen musste, dass es die Frontlinie im Kalten Krieg war. Einem solchen Staat gibt man gerne Kredit, weil dem traut man zu, dass er das auch hinkriegt, den zu erwirtschaften und zu bedienen. Genau das habe ich gemeint.
Das ist historisch einfach falsch. Also nach der Wiedervereinigung sind die Zinssätze für die Bundesanleihen auf über 12% hochgeschossen. Das hat sich zweieinhalb von ein paar Wochen dann wieder gelegt, aber die Finanzmarkt war sehr skeptisch. Sich ein deindustrialisiertes ostdeutsches Land eigentlich, das beeinflusst wieder in die Zahlungsfähigkeit.
Ich habe nicht über die Zinshöhe geredet, ich habe darüber geredet.
Die Zinshöhe ist ja ein Ausdruck von der Risikoeinschätzung der Märkte und die war sehr kritisch eigentlich, weil das jetzt doch immer so ein bisschen. Aber ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, zu dieser Frage, wie diese Nichtstaatsverschuldung eigentlich sein, weil das wird immer so in den Raum gestellt, als ob das so garantiert ist. Es gibt sehr wohl Länder in der Welt, die haben keine Staatsverschuldung. Auch so gut. Zum Beispiel Luxemburg, der Nationalverschuldung von Null. Das Bruttoinlandsprodukt ist noch höher als in Deutschland. Die Schweiz ist zum Beispiel auch sehr gering verschuldet. Und das ist kein Gesetz eigentlich noch. In Deutschland geht jetzt auf den Weg wieder zurück.
Du hast das mit dem Muss missverstanden. Ich habe nicht gesagt, das ist ein Gesetz, sondern ein Interesse. Ein gültiges Interesse ist was anderes als ein Gesetz. Mit Muss war nicht gemeint, da gibt es irgendwo eine in den Sternen stehende Notwendigkeit, aus der man was ableiten kann, sondern ich habe über die gültigen staatlichen und ökonomischen Interessen in dieser Gesellschaft geredet und darüber, durch was und warum die gültig gemacht sind. Das war der Inhalt dieses Muss und nicht die Vorstellung einer Gesetzmäßigkeit, die jenseits des Willens und des Interesses und der Entscheidung derjenigen existieren würde, die in diesem Land das Sagen haben. Das ist überhaupt nicht der Punkt.
Ja, das war doch innerhalb der Entscheidungsfähigkeit und des Interesses eines Landes liegen, dass man sich klar darüber wird, wie viel Schulden wollen wir hier machen. Also dafür ist man politischer Leiter eines Landes. So wie ich Leiter, was weiß ich, eines Haushalts bin, als Privatsorge. Die Bundesrepublik hat über 5 Jahreseinnahmen an Steuern sind verschuldet.
Also gut, ich glaube, ich mache mal in meinem Vortrag weiter, weil vielleicht wird ja in dem zweiten Teil ein bisschen deutlich, wie das gemeint ist mit dem politischen Interesse, das dort vor allen Dingen die deutsche Führungsmacht in Europa verfolgt, wenn sie dieses Krisenbewältigungsprogramm durchsetzt. Wie gesagt, ich habe das im Prinzip, meine ich, das kritisiert zu haben, was Sie sagen. Ich finde es theoretisch untauglich und auch ein bisschen gemogelt, sich quasi neben die existenten Verhältnisse, die man sich gerade erklären will und fragen müssen, warum tun eigentlich diejenigen, die das sagen, haben das, was sie tun, zu sagen, ich stelle mir mal vor, die hätten ganz andere Interessen und ganz andere Absichten, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie was anderes täten. Das ist kein Beitrag zur Klärung dessen, was sie tun, sondern bloß die Konstruktion einer Vorstellung, wie man selber die Welt gerne lieber hätte, statt so, wie sie ist.
Nein, das ist ein großes Missverständnis aus der Beantwortung dieser Einschätzung. Ergeben sich die Direktiven für mein Handeln von morgen. Wenn man diese Einschätzung nicht betreiben will, dann arbeitet man blind in die Zukunft. Das ist offenbar Ihr Vorschlag.
Nein, das ist ein bisschen anders. Ich habe aus dem Grund, den ich am Anfang gesagt habe, dieses Mann abgelehnt, was Sie da ins Feld führen, weil das Mann unterstellt, es gäbe so etwas wie ein ideelles gemeinsames Interesse der politischen Macher und der ökonomischen Entscheidungsträger in diesem Land und der Leute, die in dem Land leben. Und von dieser Vorstellung halte ich nichts. Es ist ein Unterschied, ob ich mir die Frage stelle, warum macht eine Regierung in einer Weltwirtschaftsmacht wie Deutschland die Politik, die sie macht, und was hat das mit der Macht der Banken zu tun, die sie dafür benutzt? Oder ob ich mich frage, was haben eigentlich die Leute, die in diesem Land leben, von dieser Politik? Und das sind zwei verschiedene Fragen, und diesen Unterschied verwischt man und macht man gegenstandslos, wenn man das Ganze subsumiert unter ein allgemeines Mann, was so tut, als wäre das Interesse des Arbeiters bei Daimler oder des Studenten, der Studiengebühren bezahlen muss, dasselbe wie das des Politikers, der den Staat organisiert und mit den Staatsfinanzen so umgeht, wie ich es erläutert habe. Genau darüber rede ich. Und deswegen, wie gesagt, nochmal, ich will mich erstmal damit befassen, was machen die eigentlich und warum, bevor ich mich der Frage zuwende, wer hat eigentlich was davon und warum und wie ist die passende Antwort dann auch von wem darauf? Weil es die Antwort eines Politikers auf eine Krise eine andere ist als die eines Menschen, der davon betroffen ist, wie das Kapital und der Staat mit ihm umspringen. Das finde ich ist erstmal auf den ersten Blick offensichtlich. Das sieht man ja schon, selbst wenn man das Anliegen der Leute nicht teilt, wie sie demonstrieren, wenn sie demonstrieren, kann man ja immerhin feststellen, dass sie den Unterschied zumindest gemerkt haben. In der Diskussion über die politische Bewältigung der Staatsschuldenkrise, wie sie ja heißt, werden immer mehrere Themen vermischt. Und deswegen will ich mal versuchen, die ein bisschen auseinander zu sortieren und ein bisschen getrennt voneinander abzuhandeln. Das eine Thema, was die Politik beschäftigt, läuft unter dem Titel Griechenland. Was machen wir mit Griechenland? Die Frage ist streng genommen schon eine Frechheit, weil es ja irgendwie gar nicht abzusehen ist, wieso es eigentlich überhaupt Deutschland und Frankreich und deren Führung zusteht, etwas mit Griechenland zu machen. Aber das ist die Frage, unter der diese Thematik hierzulande verhandelt wird. Also muss man sich mit der Frage beschäftigen, wie geht denn die Politik mit der Krise Griechenlands um und welche Interessen und Zwecke verfolgt sie eigentlich mit der Art und Weise, wie sie dieses Land in der Krise behandelt. Die zweite Frage ist, die mit der ersten nicht unmittelbar zusammenfällt. Was heißt eigentlich die Krise Griechenlands und die drohende, sich fortsetzende Krise anderer Peripheriestaaten für den Euro? Was heißt das eigentlich für das Geld, in dem die europäischen Nationen wirtschaften? Und das dritte Thema, das fällt auch mit dem zweiten nicht unmittelbar zusammen, ist, was heißt eigentlich die Krise für Europa? Was soll sie eigentlich für Europa heißen? Was folgt aus der Krise in der Diktion von Merkel und Sarkozy eigentlich für diesen Staatenverbund und der Art und Weise, wie der organisiert sein soll? Das sind also die drei Themen, die in der Öffentlichkeit und auch in der Politik ständig praktisch miteinander vermengt werden und auch in der Diskussion ständig miteinander vermengt werden. Und wie gesagt, deswegen mal der Versuch, die drei Sachen ein bisschen auseinander zu sortieren und zu gucken, was sie eigentlich miteinander zu tun haben. Wie gesagt, der Ausgangspunkt der ganzen sogenannten Rettungsaktion war die Feststellung, aus der Entwertung der griechischen Staatsschuldtitel, aus der Gefahr einer griechischen Zahlungsunfähigkeit vom Finanzkapital herbeigewirtschaftet, droht eine Kettenreaktion der Zahlungsunfähigkeit anderer europäischer Staaten, und diese Wirkung muss unterbunden werden. Und dabei haben die maßgeblichen europäischen Mächte, eben Deutschland und Frankreich, von Anfang an eine Klarstellung gemacht, nämlich die, dass sie diese ganze Rettungsaktion, ich behalte diesen Ausdruck mal bei, obwohl mir das ein ideologischer Gehalt schon durchaus vertraut ist, dass diese ganze Rettungsaktion nicht deswegen gemacht wird, weil einem so viel an Griechenland liegt. Es ist ja eher umgekehrt gewesen. Es hat eine ziemlich beispiellose und übrigens nach wie vor sich fortsetzende Hetzkampagne in der deutschen Öffentlichkeit losgetreten darüber, was die Griechen alles verkehrt gemacht haben und wie die sich in die Schuldenkrise hineingewirtschaftet hätten. Da hat man sich also dem praktischen Urteil des Finanzkapitals uneingeschränkt angeschlossen, hat gesagt, ja, wenn die Banken sagen, die sind kreditunwürdig, dann muss es eben auch an denen liegen, dass die was verkehrt gemacht haben. Wir haben zwar gestern nichts anderes gemacht als vorgestern, aber das war der Standpunkt, der von der deutschen Politik gegenüber Griechenland aufgemacht und praktiziert worden ist. Und diese Feststellung, die Krise Griechenlands hat ihren Grund in einer griechischen Misswirtschaft. Das ist nicht einfach ein politökonomisches Fehlurteil, sondern diesem moralischen Urteil oder diesem Schuldspruch liegt ein Programm zugrunde, eine Diagnose, die zugleich ein Programm ist. Die Diagnose will nämlich sagen, wenn es bloß Griechenland ist, wenn es bloß an der Misswirtschaft Griechenlands liegt, dass dort die Finanzen zerrüttet sind und dass die keinen Kredit mehr bekommen, dann muss es doch möglich sein, dann muss es doch gehen, diese Krise Griechenlands abzutrennen von der Solidität der Finanzwirtschaft der anderen europäischen Staaten. Dann muss es doch gelingen, dann soll es uns auch gelingen, diese Krise bei Griechenland zu lokalisieren und so zu verhindern, dass sie nicht auf andere Länder übergreift. Andererseits ist natürlich das Reden darüber, dass sie auf die anderen Länder übergreifen kann, durchaus das Eingeständnis, dass das Ganze eben nicht bloß ein Problem Griechenlands ist, sondern in gewisser Weise eben doch die ganze Eurozone betrifft. Und der zweite Punkt, den die deutsche und die französische Politik gleich klargestellt haben, war, wenn wir also uns jetzt daran machen, das Problem Griechenland in den Griff zu kriegen, dann geht es uns, und das kommt ja der Wahrheit schon fast nahe, eben nicht um Griechenland als solches, sondern erstens um den Euro als Währung und zweitens um Europa als politische Einheit. Und deswegen ein paar Worte dazu, was die Führungsmächte da eigentlich genau bedroht sehen, wenn sie sagen, wir können es nicht zulassen, dass der Kredit ganz Europas ausgehend von Griechenland in einer Kettenreaktion, in einer Domino-Theorie durch die Krise Griechenlands beschädigt wird. Es geht um Europa und den Euro und nicht einfach bloß um die Griechen. Das hat zwei Abteilungen. Die erste Abteilung ist die politische Seite des europäischen Projekts und die zweite Abteilung ist die ökonomische Grundlage dieses politischen Projekts. Den Währungsraum Euro haben die europäischen Staaten und die hauptsächlich vorangetrieben ja von Deutschland und Frankreich nicht einfach deswegen geschaffen, weil sie dem Kapital günstige Wachstumsbedingungen in Europa verschaffen wollten, sondern sie haben dieses neue Geld und den dazugehörigen neuen großen Wirtschaftsraum, das haben sie damals auch selber so gesagt, dafür und deswegen geschaffen, um damit eine ökonomische Basis zu legen, für ein Europa, das erstens als Weltwirtschaftsmacht noch mehr als vorher mit den USA in Konkurrenz treten kann und das zweitens darüber auch die Grundlage schafft für den Aufstieg Europas zu einer konkurrierenden politischen Macht. Und das ist ein ziemlich weitreichender Anspruch, der mit diesem Geld in die Welt gesetzt worden ist. Ein Anspruch, der heißt, wir möchten durchsetzen durch die Schaffung eines gemeinsamen Währungsraums, dass der Euro tatsächlich einen vergleichbaren weltwirtschaftlichen Status bekommt, wie es der Dollar hat. Und ein Stück weit hat er das in den letzten 10 Jahren durchaus auch erreicht. Als Reservewährung, als Währung, die auch außerhalb Europas gehandelt wird, eine Form des Reichtums zu sein, die mit dem Dollar sich vergleichen kann und als eine der wenigen Währungen auf dieser Welt. Und das ist der erste Grund, weswegen es nicht passieren darf, dass Europa über die Krise Griechenlands beschädigt wird. Das finden nämlich sowohl Merkel als auch Sarkozy unmöglich, dass man dieses weitreichende politische und politökonomische Projekt dadurch in Gefahr bringt, dass man ernsthaft das Thema auf den Tisch legt. Könnten nicht auch wieder Staaten austreten? Könnten wir nicht die ganzen Vertragswerke, mit denen wir uns überhaupt zu einem gemeinsamen politisch handlungsfähigen Subjekt gerade zusammengerauft haben, wieder in Frage stellen? Bloß deswegen, weil das Finanzkapital einem kleinen Stück dieses Europa keinen Kredit mehr geben will. Da hat die Merkel aus ihrer Sicht tatsächlich gesagt, worum es da geht, nämlich um die Frage der weltpolitischen Rolle Europas und der ökonomischen Macht Europas in der weltwirtschaftlichen Konkurrenz. Und das will sich weder die deutsche Regierung noch die französische Regierung vom Finanzkapital kaputt machen lassen. Und der zweite Grund, den haben Sie dann gleich hinzugefügt, ist der unmittelbar die ökonomische Grundlage Europas betrifft, nämlich das europäische Bankwesen. Es ist ja nicht einfach so, dass man Griechenland pleite gehen lässt, sondern wenn Griechenland pleite geht, bedroht das eben die Kreditinstitute, die diesem Staat Geld gegeben haben. Der Reichtum, der dort akkumuliert ist, ist eben nicht bloß griechischer Reichtum, der da zerstört wird, sondern eben der Reichtum in anderen europäischen Staaten mit. Und insofern ist eine Gefährdung der griechischen Staatsschuld zugleich eine Gefährdung der Kreditgrundlage des gesamten Euro-Konstrukts dieses gemeinsamen Geldes, in dem die Staaten wirtschaften. Und das hat damit zu tun, mit der seltsamen Konstruktion dieses Systems. Der Euro hat ja die Besonderheit als einzige Währung auf der Welt, dass es zwar das Geld eines gemeinsamen Wirtschaftsraums ist, aber dass es in dem Sinne keine gemeinsame Wirtschafts- und Standortpolitik gibt, sondern eben lauter konkurrierende Nationen, die jeweils mit dem Euro wirtschaften, den Nutzen dieses Geldes für sich bilanzieren und mit seinem Wachstum für die Schulden haften, die sie in diesem Geld machen. Und dieses Prinzip haben sich die europäischen Staaten ja bei der Gründung des Euro auch gleich in Gestalt der Maastricht-Verträge in ihr Vertragswerk hineingeschrieben. Da war es jedenfalls nicht vorgesehen, dass ein Staat für den anderen haftet, sondern dass jeder Staat für sich zuschaut, was er aus dem Euro für sich zu machen versteht. Das Ergebnis dieser Konkurrenz ist ja auch total eindeutig ausgefallen. Deutschland hat sich über den Euro als Wirtschaftsmacht gestärkt und die sogenannten Peripheriestaaten haben als Wachstumsmittel fürs Kapital vor allen Dingen in Deutschland und Frankreich gedient, sowohl für die industriellen Exporteure als auch für die Banken. Und das Ergebnis ist ja auch am Resultat jetzt zu studieren. Auf der einen Seite ist der Reichtum akkumuliert und die anderen bleiben auf den Schulden sitzen, die sie dafür gemacht haben, um dieses Land in diesem Sinne zu entwickeln. Sodass die Führungsmächte Deutschland und Frankreich jetzt mit einem widersprüchlichen Ergebnis ihres Erfolgsprojekts konfrontiert sind. Die gute Seite dieses Projekts für sie besteht eben darin, dass Deutschland sich als Wirtschaftsmacht durch die Einrichtung des Euroraums und des Euro gestärkt hat, als Wirtschaftsmacht an Potenz und Wucht gewonnen hat und sich auch entsprechend aufführt. Die schlechte ist, dass wenn sie jetzt in die Krise kommen, sie sich plötzlich genötigt sehen, das Niederkonkurrieren die Folgen des Niederkonkurrierens der anderen europäischen Staaten mit auszubaden. Sie sind mit betroffen, wenn die pleite gehen oder pleite zu gehen drohen und müssen jetzt zuschauen, wie sie oder sehen sich, haben auch ein Interesse dran, aber müssen auch zuschauen, wie sie die eigene Kreditmacht, die sie gerade auf diese Weise gestärkt haben, indem sie die anderen ausgenutzt haben, als Käufer ihrer Waren und als Kreditbediener ihrer Bankkredite, wie sie die so betreuen, dass die eigene Kreditmacht, die sie über die letzten 10 Jahre gewonnen haben, darüber nicht beschädigt wird. Das, um es mal ganz knapp zu fassen, ist eigentlich ihr apartes Problem. Wir als Deutschland, wenn wir uns mal jetzt nicht als Bestandteil des Euros nehmen, als gemeinsamen Wirtschaftsraum, sondern als Konkurrent in Europa. Wir als Deutschland stehen als Resultat der innereuropäischen Konkurrenz um Kredit und Anlage bombig da. Blöderweise ist die negative Wirkung unseres Erfolgs der Misserfolg unserer bisherigen Geschäftspartner. Und den haben wir jetzt auszubaden in Gestalt dessen, dass die jetzt bescheinigt bekommen, dass sich der Kredit, der bei Ihnen angelegt worden ist, sich nicht lohnt. Wie kommt man also, das ist eigentlich das treibende Motiv der deutschen Politik und der französischen im gewissen Umfang auch, wie kommt man also als Kreditmacht Deutschland so aus der Krise, dass diese Kreditmacht erhalten bleibt und nicht dadurch angegriffen und beschädigt wird, dass die niederkonkurrierten Geschäftspartner in der Peripherie jetzt Schulden machen, für die wir mit gerade stehen müssen. Das macht das Konkurrenzmäßige an dieser ganzen Rettungsaktion aus. Das Konkurrenzmäßige, dass Deutschland und Frankreich von vornherein als die obersten Nutznießer des Euros antreten und auch als diese Nutznießer beanspruchen, den Gang der Krise so zu organisieren, dass sie die Nutznießer bleiben und die anderen europäischen Staaten, die die Verlierer in der europäischen Konkurrenz sind, darauf verpflichten, sich als Verlierer unter die Organisation der Krisenbewältigung beugen, die Deutschland und Frankreich für sie vorgesehen hat. Das Ganze bricht sich natürlich ein bisschen daran, dass es dieses eindeutige Über- und Unterordnungsverhältnis in Europa gar nicht gibt, sondern alle europäischen Staaten ja gleichberechtigt als Mitglieder des Euroraums existieren, sodass dieses Prinzip, was man da verfolgt, gegen die auch erstmal durchgesetzt sein will. Bevor ich weiter auf diesen Zweck der Krisenbewältigung eingehe und wie das dann im Einzelnen ausgestaltet wird, möchte ich aber noch ein paar grundsätzliche Erwägungen in den Raum stellen zu der Frage, was ist eigentlich überhaupt los, wenn die Staaten sich auf den Standpunkt stellen, sie sehen sich zuständig, sie sehen sich aufgerufen, als Retter kaputtgegangenen Kredits auf den Plan zu treten. Ich will erstmal in Erinnerung rufen, was Sie sich da überhaupt vorgenommen haben und dann ein paar Worte darüber zu sagen, was eigentlich der politökonomische Gehalt dieses Projekts eigentlich ist, bevor ich auf den im engeren Sinne politischen Gehalt des Projektes eingehe. Das Erste ist, was Sie machen, ist, sie beschließen einen gemeinschaftlichen Kredit für Griechenland, der dafür sorgen soll, dass dieser Staat zahlungsfähig bleibt. Das heißt, die nach wie vor in Kreditfragen potenten europäischen Nationen treten mit ihrem Kredit dafür ein, dass die Banken weiterhin die Zinsen und Rücktilgungsraten bekommen, die sie mit ihren Papieren gegenüber Griechenland beanspruchen und damit diese Papiere in den Bilanzen der Banken sich nicht entwerten. Das Ganze, das ist ja bekannt, ist begleitet mit Auflagen, Konditionen, Kontrollmaßnahmen, Hilfestellungen gegenüber Griechenland, mit dem dieses Land beweisen soll, dass es bereit ist, sich den Konditionen der Gläubiger zu unterwerfen. Die zweite Abteilung, die ja inzwischen in letzter Zeit ein bisschen Fortschritte gemacht hat, in der Quantität jedenfalls, die zweite Abteilung ist der Versuch, mit den Banken eine Vereinbarung in der Frage zu treffen, einen wie großen Teil der griechischen Staatsschuld kann man als Wert überhaupt abschreiben, so dass die Banken die in ihren Büchern nicht mehr als Kapital führen. Und was ist dafür nötig, um die Banken auf Grundlage der Vernichtung dieser Werte, der politisch beschlossenen Vernichtung dieser Werte, weiterhin als Kapital funktionsfähig zu halten. Das Ganze, da legt die Politik sehr viel Wert darauf, soll im Prinzip als freiwillige Vereinbarung mit den Banken laufen, also nicht denen aufgeherrscht werden als Zwangsmaßnahme, sondern eben eine Maßnahme sein, die deren Zustimmung und Unterstützung findet. Und das Dritte, was jetzt in letzter Zeit vor allen Dingen im Vordergrund stand, ist die Einrichtung eines neuen quasi Bankinstituts, des sogenannten Rettungsfonds, der die Rolle zugewiesen bekommt, ausgestattet mit Kreditmassen in einem ziemlich großen Umfang, dafür zu sorgen, dass die angegriffenen Staatsschuldtitel anderer Peripheriestaaten nicht an Wert verlieren, indem sie die aufkaufen und zum Teil auch selber, wenn Banken in Gefahr kommen, denen eigene Kredite geben dürfen. Also sozusagen eine kreditmäßig prophylaktische Maßnahme, mit der dafür gesorgt wird, dass indem die großen europäischen Staaten Garantien für die Zahlungsfähigkeit der anderen europäischen Staaten aussprechen, deren Zahlungsfähigkeit, deren Kreditwürdigkeit weiterhin als gültig angesehen wird und von den Märkten nicht mehr gegen sie spekuliert wird. Und schließlich wird das Ganze begleitet, das habe ich ja am Anfang schon erwähnt, mit Auflagen und Aufforderungen, nicht jetzt zuletzt an Italien, an die Regierungen dieser entsprechenden Staaten gegenüber ihren eigenen Bevölkerungen, gegenüber ihren eigenen Leuten Sparprogramme durchzusetzen, mit denen sie ihre Finanzen aus eigener Kraft sanieren sollen. Das alles, das ist der ausdrückliche Zweck dieser Maßnahmen, soll das Finanzkapital beeindrucken, soll dem Finanzkapital beweisen, wie entschieden und energisch Europa bzw. die führenden europäischen Mächte bereit sind, ihre Währung und ihren Währungsraum zu verteidigen, und soll die davon abbringen, weiterhin ihr Misstrauen gegen die Staatsverschuldung der europäischen Staaten zu betätigen. Diese ganzen Maßnahmen haben, wie schon einleitend gesagt, zwei Seiten. Die erste Seite davon ist das, was Staaten in der Krise immer machen. Und das zweite sind die Besonderheiten, die sich daraus ergeben, dass das Ganze als Verhältnis zwischen europäischen Staaten, als Konkurrenzverhältnis zwischen den mächtigen und den entmachteten europäischen Staaten durchgezogen wird. Also erstmal zum Ersten. Wenn sich die europäischen Staaten zusammentun und sagen, sie machen einen solchen Rettungsfonds. Und der ist jetzt dafür zuständig, Staatstitel hochverschuldeter Staaten aufzukaufen, Banken zu kreditieren und Ähnliches. Was ist eigentlich der ökonomische Gehalt dieser Aktion? Als was werden die da eigentlich aktiv? Die Politik bringt sich damit als eine besondere Art Kreditschöpfer ins Spiel. Als ein Kreditschöpfer, der nicht einfach und unmittelbar von den Banken geschäftsmäßig beurteilt wird, sondern der deswegen in der Lage ist, politischen Kredit zu schaffen, weil er diesen Kredit auf seine Macht als Staatsmacht zieht. In gewisser Weise, und das ist die eine Seite, bevor es euch einfällt, dass die andere auch noch kommt, die kommt schon noch, das ist die eine Seite dieser Aktion. In gewisser Weise betätigen sich die Staaten dort als eine Instanz, die außerhalb des ökonomischen Systems des Kredits agiert, der Logik des Bankgeschäfts nicht unmittelbar unterworfen ist, der sich deswegen leisten kann, Kredit zu ziehen, der einfach bloß kaputtgegangenen Kredit ersetzt und gar nicht dem Maßstab unterworfen ist, fördert der Wachstum, nützt er der Geschäftstätigkeit im Land und so weiter und so fort. Pures Verhindern von Kaputtgehen durch die eigenmächtige Entscheidung, dafür haben wir so und so viel Geld übrig, ist der ökonomische Inhalt dieser besonderen Sorte Kreditschöpfung. Der einzige Grund, weswegen das überhaupt geht, ist streng genommen der, dass es eben politische Instanzen sind, die da auftreten, die deswegen als verlässliche Quelle von Geld agieren, weil sie nicht unmittelbar der Logik des Bankgeschäfts unterworfen sind, eben als Hoheiten, die das auf Beschluss tun und nicht wegen irgendeiner Geschäftskalkulation, aber auch nicht wegen ihrer üblichen Gründe, weswegen sie Kredit schöpfen, nämlich um Wachstum zu fördern. Die andere Seite davon ist, oder der unmittelbare Widerspruch dazu könnte man auch sagen, ist, dass sie für diese eigenmächtige Neuschöpfung von lauter Kreditmassen genau die Geschäftsgeflogenheiten der Finanzmärkte benutzen. Die neuen Anleihen, die dieses Institut ausgibt und mit denen es sich finanziert, sind ja wieder Angebote ans Finanzkapital, was denn sonst? Die sollen die als Kapital anerkennen und vermarkten, anstelle und statt derjenigen, die sie bisher in Gestalt der Staatsschuldtitel der schwachen Staaten verworfen haben. Und nichts anderes übrigens ist auch dann unterwegs, wenn die Notenbank direkt solche Staatsschuldtitel tut, was die EZB ja schon seit geraumer Zeit tut, die bringt ja dann auch Geld in Umlauf und auch dieses Geld hat sich ja daran zu bewähren und daran zu messen, ob es geschäftsförderlich ist oder bloß eine Vermehrung umlaufender Zettel. Das ist erstmal der grundlegende Widerspruch dieser Staatsaktion, dass sie immer beide Seiten haben, dass der Staat, wenn er sich hinstellt und sagt, wir machen da einfach mal so einen Rettungsfonds und das machen wir als staatlichen Beschluss und unterliegen dabei keinerlei geschäftlicher Kalkulation, sondern bloß unserem politischen Urteil, das muss jetzt sein, wegen Kreditrettung. Dass das gar nichts daran ändert, dass die Maßnahme selber, kaum ist sie in der Welt, immer sofort unter dem Gesichtspunkt beurteilt wird, können die sich denn das überhaupt leisten? Wenn man die ganzen Zeitungsartikel durchliest, die zu diesem Thema in den letzten 3 Monaten erschienen sind, arbeiten sie sich immer an dieser Frage ab. Einerseits muss es sein, die Hoheit, der Staat ist die einzige Instanz, die in dieser Abteilung überhaupt noch tätig werden kann. Zweitens, beschädigen nicht die Kreditgeber, die jetzt da als Garanten auftreten, nicht ihren eigenen Kredit, nicht ihre eigene Kreditwürdigkeit, wenn sie jetzt stellvertretend für kaputtgegangene Kredite anderswo einfach neue Staatspapiere in Umlauf bringen. Gehen tut diese ganze Aktion also überhaupt nur deswegen, weil die Staatsgewalt in der Tat nicht unmittelbar der Logik des Finanzgeschäfts unterworfen ist, weil seine Kreditwürdigkeit eben, wie anfangs ausgeführt, auf dem Kommando über einen ganzen Standort beruht und im Fall des Euro übrigens auch noch darauf beruht, dass dieses Geld eben nicht bloß in Europa, sondern inzwischen weltweit als eine gültige Form kapitalistischen Reichtums gilt und behandelt wird. Kaum gemacht, kaum beschlossen, macht sich die andere Seite des Widerspruchs geltend, dann ist die Frage in der Welt, können Deutschland und Frankreich das überhaupt tun, ohne ihr eigenes Rating zu beschädigen, ohne selber sich dem Zweifel auszusetzen seitens der Bankenwelt, dass sie jetzt lauter neue spekulative Titel schaffen, die überhaupt auf gar nichts wirklich ökonomischen beruhen, sondern eben wirklich nur auf diesen staatlichen Beschluss. Und so wird mit dieser zweiten Seite in Erinnerung gebracht, dass der Staat eben doch nicht so ganz außerhalb des Kreditsystems steht, dass er eben doch auch selbst, wenn er rein auf seine Gewalt Kredit in die Welt setzt, sich willens ist, sich dem Urteil der Märkte auszusetzen. Die sollen letztlich darüber entscheiden, ob das jetzt ein brauchbares Geschäftsmittel für sie ist oder nicht. Und gerade weil das so wichtig ist, dass die Banken diese staatliche Garantie honorieren, ist auch die Freiwilligkeit der Mitarbeit, in Anführungsstrichen, der Banker bei diesem ganzen Projekt den Staaten so sehr wichtig. So sollen die Banker zu Protokoll geben, dass das, was die Staaten machen, zu ihren Berechnungen passt, dass sie selber die Sache so sehen, dass sie den Ersatz, der ihnen geboten wird für das, was bei ihnen kaputt geht, als neue, gute Geschäftsmittel und Vermögenstitel akzeptieren und zur neuen Basis ihres Geschäfts machen wollen. Und den Widerspruch werden die Staaten in ihren Aktionen auch überhaupt nicht los. Die selber sehen das aber überhaupt nicht so und die sehen das deswegen gar nicht so, weil sie das Ganze im Prinzip als Frage des richtigen Rezepts behandeln. Die stehen einfach gnadenlos auf dem Standpunkt des Erfolgs und des Gelingens und übersetzen sich die Notwendigkeit des Gelingens in die Frage eines wirklich durchschlagenden Instruments. Und deswegen streiten sie sich auch wie die Kesselflicker, weil die verschiedenen Positionen, die in diesem Streit auftauchen, immer nur die eine oder andere Seite des Widerspruchs betonen. Die eine Seite sagt, damit unsere Garantie hinhaut, muss sie möglichst wuchtig und möglichst umfassend und möglichst allgemein sein, damit auch wirklich jeder potenzielle Gefahrenfall von uns aufgefangen werden kann. Und die andere Seite sagt, wenn wir das machen, dann machen wir uns doch endgültig in den Augen der Finanzmärkte unglaubwürdig, die gar nicht dran glauben können, dass das, was wir da alles jetzt an neuen Zahlungsversprechen in die Welt setzen, an neuen Versprechen auf Bedienung in die Welt setzen, jemals von unseren Wirtschaften bedient werden kann. Die Forderung an die Banken, 60% der griechischen Schulden jetzt zu streichen, ist übrigens eine Verlaufsform dieses Widerspruchs. So wollen sich die Staaten ein Stück weit entlasten von der Notwendigkeit, das ganze Kapital, was die Banker sich da in ihre Vermögensbestände geschrieben haben, einfach zu ersetzen. Kaum ausgesprochen fällt Ihnen auf der anderen Seite wieder ein, ja, wenn wir die 60% einfach kollektiv streichen, dann fehlt denen das ja, dann sind deren Bilanzen kaputt. Also muss man sich wieder überlegen, wie man dafür sorgt, dass die trotzdem weiter wirtschaften können. Und dann fällt sogar auch dem bürgerlichen Beobachter auf, dass es etwas seltsam ist, wenn Staaten sagen, wir sorgen dafür, dass hier eine Abteilung Kredit an einer Ecke streicht, um dann an der nächsten Ecke zu sagen, im Zweifelsfall geben wir das euch in Gestalt von neuen staatlichen Bankeinlagen wieder. Das ist eine der Kuriositäten, die sich daraus ergeben, dass einerseits in der Tat die Staatsgewalt die einzige Instanz ist, die in diesem seltsamen ökonomischen System überhaupt noch mit ihrer Geldhoheit für die Funktionsfähigkeit ihres gesamten Ladens gerade stehen kann und andererseits, genau indem sie das tut, selber die Geschäftsgrundlage beschädigt und ruiniert, auf der sie selber beruht. In Europa nimmt das Ganze eine etwas eigentümliche Verlaufsform deswegen an, weil sich die Frage des Kredithabens und Kreditbrauchens eben, wie am Anfang erläutert, auf diese beiden Abteilungen der Staaten sortiert. Die finanzkapitalistische Sortierung der europäischen Staaten in Deutschland, das nach wie vor halbwegs bombig dasteht, Frankreich nicht mehr ganz so gut, und auf der anderen Seite verschuldeten Staaten, schafft ein neues Verhältnis der europäischen Staaten zueinander. Und dieses neue Verhältnis der europäischen Staaten zueinander nutzen die Führungsmächte für ihre Sorte Krisenbewältigung weitlich aus. Die einen sind in der Rolle von Bittstellern. Die müssen bei ihren Partnern um Kredithilfe nachsuchen und versuchen, denen klarzumachen, dass sie nicht im Regen stehen lassen können. Und die anderen sehen sich genötigt, mit ihrem noch unbeschädigten Kredit die Schwachmänner zu retten, damit das ganze Konstrukt nicht auseinanderfliegt. Und so als Konkurrenzaffäre zwischen Gewinnern und Verlierern aus der Euro-Entwicklung der letzten 10 Jahre nimmt dann die Krisenbewältigung ihren Gang. Man merkt es ja der ganzen Art und Weise, wie diese Krisenbewältigung öffentlich verhandelt wird, dass sie in der Politik immer doppelt vorkommt. Einerseits als Zumutung, nämlich immer dann, wenn es darauf zu sprechen gekommen wird, wer eigentlich schuld ist, weswegen man das überhaupt machen muss, ja eben die Staaten, die missgewirtschaftet haben, und als absolute Notwendigkeit, weil ein Kaputtgehen von so viel Kredit bei denen eben nicht zugelassen werden kann. Und an diesem Verhältnis von Notwendigkeit und Zumutung ziehen sie das Ganze dann eben auch durch. Dazu gehört unbedingt, gerade Schäuble betont das immer wieder, dazu gehört unbedingt deswegen auch ein Aufsichtsregime über die verschuldeten Staaten, nämlich ein neues System der Über- und Unterordnung in Europa, wo diejenigen, die noch Kredit haben, den anderen sagen, wie sie mit dem Geld, was sie nicht haben, umzugehen haben, damit wieder Vertrauen der Märkte in ihre Kreditwürdigkeit geschaffen wird. Und das gibt diesem Gesamtprogramm seine eigentümliche Gestalt. Wenn man sich nämlich mal die Frage stellt, was leistet eigentlich diese Kreditierung für Griechenland, dieser erste Schritt, man legt ein Programm auf und sagt, wir übernehmen die Zahlungspflichten Griechenlands auf unsere Kappe. Was leistet die eigentlich für Griechenland? Da muss man erst mal sagen, eigentlich gar nichts. Sie leistet was fürs Finanzkapital, weil sie die entwertende Wirkung der Spekulation ein Stück weit rückgängig macht bzw. sistiert. Und nach der Seite hin ist diese Maßnahme ja auch gar nicht darauf gerichtet, Griechenland irgendwie zu nützen, obwohl sie immer als solche, als Hilfe für Griechenland verkauft wird, sondern eben den Fortgang des Geschäfts in Euro sicherzustellen. verbunden wird das Ganze, das kann man ja an diesen Aktivitäten der sogenannten Troika so schön studieren, verbunden wird das Ganze aber mit einem Programm gegenüber Griechenland, das die weitere Zahlung jeder Tranche abhängig macht von davon, dass die Griechen sich auch an das Aufsichtsregime halten, die entsprechenden Sparmaßnahmen durchziehen, die Steuern erhöhen, Unternehmen privatisieren, Beamte entlassen und so weiter und so fort, als wäre die Sicherstellung der Nichtentwertung des Finanzkapitals tatsächlich eine Hilfe für Griechenland. Nötig befindet die Politik diese Politik gegenüber Griechenland, aber auch den anderen potenziellen Pleitestaaten als Beweis der Glaubwürdigkeit ihrer eigenen Garantien. Mit dem Sparprogramm setzen sie durch, dass diese Staaten den Beweis an sich antreten, dass mit dem Geld, was sie haben bzw. nicht haben oder im Zweifelsfall dann doch wieder bekommen, wirklich nur Sachen gemacht werden, die dem Wachstum, also der Neuanlage von Kapital und der Wiederkreditierung von Finanzkapital nützen. Da wird der Gesichtspunkt, den ich vorhin benannt habe, der immer schon im Staatshaushalt existiert, die Sortierung der Ausgaben in konsumtive und in investive, gnadenlos an diesem Land durchgezogen und von diesem Standpunkt aus alles für entbehrlich erklärt, was nicht unmittelbar in den Augen der Troika einen Beitrag zur Wiederherstellung der Kreditwürdigkeit Griechenlands leistet. Und das Zweite ist der politische Zweck dieser Maßnahmen, nämlich der, insgesamt in Europa ein neues System der Finanzaufsicht einzuführen, in der quasi vorweg immer schon darauf geachtet wird, dass Staaten mit ihrer Kreditpotenz so umgehen, dass sie wirklich nur Wachstumsförderndes machen und keine unnötigen Ausgaben, wie es heißt, finanzieren. Im Grunde setzen die Staaten damit durch, was sonst immer das Finanzkapital gegenüber Staaten durchsetzt. Die Nötigung, auf den eigenen Haushalt aufzupassen, die nötigen Kürzungen vorzunehmen, den Haushalt noch energischer und noch extremer auf die Anforderungen des Wachstums zu orientieren, kein Geld an unnötige konsumtive Maßnahmen zu verschleudern. Das sind normalerweise Konsequenzen, die Staaten selber ziehen, wenn sie sich der Gefahr ausgeliefert sehen, dass das Finanzkapital ihnen den Kredit entzieht. Dieses Projekt übernehmen jetzt, wenn man so will, die Aufsichtsmächte in Europa. Sie machen es zu ihrer Aufgabe, sicherzustellen, dass in Griechenland keine Verschwendung von Kreditmitteln mehr stattfindet, sondern eine Neuorientierung auf die Herstellung dessen, was die Merkel Wettbewerbsfähigkeit nennt. Dieser Titel ist natürlich, und das ist ja auch im Grunde keinem ein Geheimnis, ein wenig verlogen, weil die Mittel, die Griechenland, Spanien und so weiter haben, um sich wettbewerbsfähig zu machen oder hätten, um sich wettbewerbsfähig zu machen, ihnen ja gerade mit der Kündigung des Kredits gestrichen worden sind. Also heißt dort wettbewerbsfähig machen ein Verarmungsprogramm pur, die Aufgabe aller Staatsprojekte, die keinen ökonomischen Erfolg nach kapitalistischen Gesichtspunkten zu erfüllen versprechen, dass die Verwandlung des ganzen Landes in ein Billiglohnangebot an die Kapitalisten, die dann vielleicht noch dort eine Möglichkeit der Anlage finden. In diesem Sinne stellt ja ein deutscher Wirtschaftsminister dann ein Besuchskomitee zusammen von Bankern und Investoren, die fahren dann schon mal hin nach Griechenland und besichtigen das Land und prospektieren das schon mal unter dem Gesichtspunkt, was gäbe es da dann möglicherweise für uns noch zu verdienen, wenn die Krise durchgezogen ist. Das ist der brutale Standpunkt, der da gegenüber diesen Ländern praktiziert wird, dass, wenn das Finanzkapital ihnen sagt, dass sie keinen finanziellen Spielraum mehr haben, das Einzige, was ihnen übrig bleibt, die totale Unterwerfung des Landes unter die Interessen auswärtiger Investoren ist. Und das ist schon interessant, was man daran eben studieren kann, was eigentlich das Prinzip ist, nachdem diese Wirtschaft eben nicht bloß in Griechenland funktioniert. Das ist gar nicht besonders originell, weiß im Grunde auch nie jeder, aber wird in der Krise in dieser Extremform praktiziert. Arbeit muss rentabel sein, produktiv und billig. Wenn ein Kapitalist mit ihr kein Geschäft machen kann oder will, gibt es eigentlich nur einen Grund dafür, nämlich die Arbeit ist zu teuer, also müssen die Löhne runter, die Renten runter und so fort. Der Lebensstandard und die Arbeitsleistung des Volkes hat sein Maß an der Frage, findet das Kapital es benutzbar, findet sich ein Kreditgeber, der ein Geschäft in diesem Land finanziert, um das auszunutzen, wenn nicht, werden sie brachgelegt. Und Lohnarbeit ist eine Waffe in der Konkurrenz der Nationen um die Aneignung von Reichtum. Wenn ein Land diese Konkurrenz verliert, weil andere das Geschäft gemacht haben, dann hat eben der ganze Standort das auszubaden. Und mit diesem Zynismus, fasst eben unsere Kanzlerin unter dem Wort wettbewerbsfähig, und da ist eben vollkommen klar, dass das was ganz anderes heißt als für Deutschland. Insofern auch nach der Seite hin unterstrichen, was alles nötig ist, um zu zeigen, dass wirklich kein Stück Kredit, den das Finanzkapital vergibt oder vergeben könnte, irgendwie nutzlos verschwendet, sondern alles dem Zweck der Geldvermehrung unterworfen wird. Von dort her vielleicht nochmal ein Rückblick auf den Ausgangspunkt der ganzen Geschichte. Ich habe ja am Anfang zitiert diesen Spruch, diesen Vorwurf an die herrschende ökonomische Ordnung, der seitens der Leute ergeht, die im Moment gegen die Krise protestieren. Profit over people, die Beschwerde, bei uns würde der Profit überbetont. Das ist deswegen, das wollte ich mit meinen Ausführungen klargestellt haben, das ist deswegen verkehrt, eine verkehrte Vorstellung, weil der Profit ist eben in unserer Wirtschaftsordnung kein bloßes Privatinteresse von einem Teil oder auch nur einem kleinen Teil der Gesellschaft, den der Rest der Gesellschaft gar nicht teilt und dem es deswegen nicht zusteht, dass es so ein Übergewicht bekommt. Das ist ja die Vorstellung, die in diesem Satz Profit over People existiert. Die ganze Wirtschaftsordnung, und das zeigt gerade die staatliche Krisenbewältigung, die sagt, wenn wir dieses System retten, dann müssen und wollen wir es nach den Maßstäben und Kriterien der Wiederingangsetzung der Funktionsfähigkeit des Finanzkapitals in Gang setzen. Das ist der Maßstab und der Zweck und der Inhalt dieser Krisenbewältigung. So muss sie gelingen. Und dafür müssen dann alle Abteilungen des materiellen Reichtums und der Lebensvorsorge der Leute gestrichen werden, die diesem Zweck nicht dienen. Damit stellt die Politik eindeutig klar, dass Profit eben nicht das Privatinteresse von Bankern ist, sondern dass Geldvermehrung der Zweck dieser Produktionsweise ist und dass die Staatsgewalt selber von dem Funktionieren dieses Zwecks lebt und alles dafür tut, auch in ihren eigenen Krisenbewältigungsmaßnahmen, dass dieser Zweck wieder funktioniert, wieder in die Gänge kommt, so wie er vorher war. Und deswegen ist es nicht besonders vernünftig, wenn man von der Krise betroffen ist und seine Lebensperspektiven entzogen bekommt, sich ein Zurück zur Normalität zu wünschen. Erstens deswegen nicht, weil diese sogenannte Normalität ja genau die Verhältnisse des Wachstums und der Überakkumulation von Kredit hervorgebracht hat, die jetzt zur Krise geführt haben. Und zweitens, weil man sich im Grunde von unten genau das wünscht, natürlich nicht absichtlich, aber dem Inhalt nach, was die Politik gerade macht. Die will ja nichts anderes, als genau diese Normalität des gut funktionierenden kapitalistischen Wirtschaftens wieder herbeiführen. Und dafür organisiert sie ja selber mittätig die Vernichtung von Reichtum überall dort, wo er dafür nicht taugt. Und insofern ist der Wunsch nach Normalität, auch wenn er sich als Kritik an dem, was jetzt passiert, versteht, in Wahrheit gar keine Kritik an ihr, sondern nur eine ziemlich unbegriffene Vorstellung davon, was man sich von einem Staat erwartet, wenn er Krisenbewältigung macht. Muss man nicht sagen, genau das macht er, und das ist ja das Schlimme daran. Gut, ich mache an der Stelle mal Schluss. Ich habe ja auch lange genug geredet. Und dann können wir, wenn es noch Nachfragen gibt zu dem Inhalt des Krisenbewältigungsprogramms en Detail, die habe ich jetzt mal weggelassen, dann kann man ja darauf dann hinterher noch vielleicht in der Diskussion eingehen. Bitte.
Eine Nachfrage. Die Unterschiede des Kredits im Rettungskorps, dass wir eine andere Zielsetzung haben, dass wir kaputtgegangene Bauraum ersetzen. Nur habe ich das richtig verstanden, dass die nicht die Aufgabe, haben sie vielleicht noch nicht die Aufgabe, zusätzliches Wachstum zu schaffen. Aber sie haben doch wie jeder andere praktisch mit Wachstum und mit der Zielorientierung des Staates für Wachstum ja doch insofern zu tun, indem ein Ausgleich für verfälschtes Geld geschaffen wird. Also wenn der Staat es nicht täte, das zu ersetzen mit neuen Krediten, dann würde das Wachstum sich eben stärker nach unten bewegen.
Also Sie müssen mich verbessern, wenn ich das jetzt nicht richtig wiedergebe. Also ich habe die Frage so verstanden. Ich habe ja gesagt, dass Spezifische an diesen neuen Kreditmassen, an diesen Billionen oder Milliarden oder was auch immer, was die Staaten jetzt in die Welt setzen, das Spezifische an denen und auch das, was dieser staatliche Kredit von dem unterscheidet, den Staaten in normalen Zeiten nehmen, besteht darin, dass der einen einzigen Zweck hat, kaputtgegangenen Kredit zu ersetzen. Also sich quasi qua politischem Beschluss an die Stelle von Papieren, Werttiteln zu setzen, über die das Bankkapital selber das Urteil gefällt hat, die sind von unserem eigenen Geschäftsstandpunkt aus wertlos. Und da habe ich jetzt die Frage so verstanden, und da habe ich gesagt, und diese Sorte Kredit ist erstmal überhaupt nicht wachstumsförderlich. Das ist eine pur unproduktive Kreditschöpfung. Eine Kreditschöpfung, die von sich selber sagt, was sie leisten will, ist die Verhinderung der Zerstörung von Kredit, darüber natürlich bezweckt die Wiederingangsetzung einer profitlichen Verwendung. Aber er selber setzt keine profitliche Verwendung in Gang. Und er selber sagt bloß, das darf nicht passieren, dass über die Vernichtung von fiktiven Werten, über die Vernichtung von von dem Bankkapital selber für wertlos erklärten Papieren, eine so weitgehende Zerstörung von Kapital stattfindet, dass erstens die Banken darüber platzen und zweitens möglicherweise sogar die Währung beschädigt wird, in denen dieser Kredit gegeben ist. Also insofern haben Sie insofern recht, als der Staat natürlich bei dieser Kreditvergabe darauf spekuliert, dass, wenn es klappt, die Banken auf der Grundlage dann wieder ihr Geschäft der Kreditvergabe und der Wachstumsförderung anfangen. Aber der Kredit selber, und das ist ja das, was Sie im Grunde in Ihrem dauernden Hin und Her von wie groß darf er denn sein, wie groß darf er denn nicht sein, wie soll er denn gehebelt werden, wie soll er nicht gehebelt werden, selber immer zu Protokoll geben. Dass sie durchaus natürlich ein Bewusstsein von dem unproduktiven Charakter dieses Kredits haben. Und ja, wie gesagt, einfach von dem praktischen Interesse und dann übrigens ja auch von Ihrem Standpunkt aus gesehen der Notwendigkeit, dass das alles, dass dieser, wie Marx sagt, falsche Zirkel wieder in Gang kommt, lebt und deswegen das Urteil, ja, ob das geht in dem Sinne, einfach per politischen Beschluss zu behaupten, das ist gar nicht kaputt, sondern das ist weiter Kapital. Inwieweit das geht, in welchem Umfang das geht, das stellt sich dann tatsächlich in der Konkurrenz der Finanzkapitalisten heraus, dieses Urteil überhaupt nicht gelten zu lassen, sondern konsequent daran festzuhalten, wenn das überhaupt einer in den Griff bekommen kann, dann eben die Gewalt, weil sie die einzige Instanz ist, die noch über Kreditmacht verfügt, wenn die Banken selber sagen, sie haben keine mehr. Das andere, na gut, mach mal.
Wie beurteilen Sie den ESM? Also ist der Entwurf für den europäischen Stabilitätsmechanismus?
Bisschen lauter,
bitte. Es liegt ja ein Entwurf vor zum europäischen Stabilitätsmechanismus, also ESM. Soll im nächsten Jahr wahrscheinlich Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres verabschiedet werden. Wie beurteilen Sie die? Also erwächst daraus eine neue Problematik innerhalb der EU oder nicht?
Ich habe die Frage nicht verstanden. An welche Problematik denken Sie denn?
Jetzt haben wir jetzt von den Rettungsfonds geredet und Problematiken das Ganze aufwirft mit Schulden und so weiter. Und es ist ja jetzt der europäische Stabilitätsmechanismus, soll eingeführt werden, so wie der Rettungsschirm auch. Ist halt ein völlig unabhängiges Instrument. Die Aufnahme von Krediten ermöglicht bei der EZB ohne die Absprache der eigenen Mitgliedsländer, genießen völlige Immunität. Es wird nichts weiter bekannt gegeben, es steht direkt drin in diesem Vertrag, dass nicht bekannt gegeben wird, wie die Kredite aufgenommen werden, es ist keine Transparenz gegenüber den Ländern, keine Informationen und so weiter. Entwächst daraus eine neue Problematik für uns als Deutschland, für uns als Europäer oder?
Ja, wissen Sie, das ist so eine Frage, ne? Das Dumme an diesen sogenannten Instrumenten, das ist ja auch die Art und Weise, wie sie in der Öffentlichkeit dann immer von den sogenannten Experten thematisiert werden, ist, dass sie immer eine gute und eine schlechte Seite haben. Die gute Seite ist immer die, dass wenn sie funktionieren, dann schaffen sie es, neue Geschäftsgrundlagen zu schaffen, ohne dass es den Staat zusätzlich was kostet. Das Schlechte ist, dass das Gleiche, wenn es nicht funktioniert, für den Staat bedeutet, dass er wieder einspringen muss. Ich würde mal vermuten, dass es ungefähr 27 Meinungen in der Frage gibt, ob bei diesem speziellen Instrument mehr die gute oder mehr die schlechte Seite überwiegt. Ich wollte mich eigentlich nicht zu dieser Frage äußern, sondern wollte erklären, wo sie herkommt. Schau mal, das Ganze lebt von einem doppelten Urteil. Erstens, in dem Moment, wo die Staatsschuld selber zweifelhaft wird, wo das Finanzkapital als Kreditgeber von Nationen sagt, die bislang von uns als die absolut verlässlichste Grundlage unseres Geschäfts, unseres Vermögens und unserer Geschäftsausweitung beurteilte Instanz, die politische Gewalt als solche, die Weltwirtschaftsmacht Europa, sogar die Weltsuperwirtschaftsmacht USA. Da stellen wir jetzt die Frage, haben wir da nicht unser Geschäft auf eine Sorte Kredit gegründet, die eigentlich ihr Versprechen, Geld, einen Schuldschein in die Welt zu setzen, wo draufsteht, dieser Schuldschein da steht 100 drauf, ist 103 wert, weil versprochen ist, dafür 3 mehr zu bezahlen. Das ist Kapitalvermögen, damit machen wir unser Kreditgeschäft. Das heißt, die Banken bezweifeln nach der Seite hin ihre aktuell wesentliche eigene Geschäftsgrundlage. Das Vertrauen, man kann es auch, wenn man es mehr psychologisch ausdrücken will, sagen, das bislang so gut funktionierende Vertrauensverhältnis, ökonomische Vertrauensverhältnis von Staatsgewalt als Kommandomacht über Wirtschaftswachstum auf der einen Seite und Finanzkapital als Finanzier des Wirtschaftswachstums auf der anderen Seite, dieses Vertrauensverhältnis ist ziemlich zerrüttet.
Was ist denn jetzt seit der Weltwirtschaftskrise jetzt so? Ich meine, Griechenland hat vorher schon mit 104% Staatsverschuldung gelebt. Die neue Aufnahme von Zinsen lag damals schon bei 4% vor der Weltwirtschaftskrise. Das ist also nicht ein gemachtes Problem aufgrund der Weltwirtschaftskrise.
Ich war noch nicht fertig. Ich wollte noch mal einen Schluss daraus ziehen, aus dem, was ich jetzt gesagt habe. Alles, was Sie jetzt Instrument nennen, was da an Instrumenten auf die Welt kommt, arbeitet sich daran ab, dass auf der einen Seite der Befund in der Welt ist, dieses Verhältnis ist kaputt und zweitens gleichzeitig der Standpunkt unverrückbar in der Welt ist. Es muss wiederhergestellt werden. Und die einzige Instanz, die das eigentlich kann, weil das Kreditgewerbe, Das kann es ja gerade nicht, das hat ja seine eigenen Grundlagen gerade in Grund und Boden gewirtschaftet. Die einzige Instanz, die das kann, ist die Staatsgewalt. Kaum wird gesagt, die einzige Instanz, die das kann, ist die Staatsgewalt, wird im nächsten Schritt gesagt, kann die denn das überhaupt? Ja, das kann sie natürlich auch nur insofern, so funktioniert eben das kapitalistische Kreditwesen, als sie glaubwürdig machen kann, dass das Geld, was sie ausgibt, tatsächlich Kapitalwachstum, also Geldvermehrung fördert und nicht bloß aufgrund von Hoheit gedruckte neue Zettel sind. Insofern würde ich ein bisschen davon abraten, sich selber der Sache so zu nähern, dass man immer dann sich diese neue, die denken sich dann jeden Tag 3 neue Instrumente aus und sagen, damit könnte es doch gehen. Ich würde davon abraten, dem nachzusteigen und sich selber die Frage zu stellen, weil die Frage, die Sie gestellt haben, fällt in gewisser Weise drauf rein, dass es tatsächlich sowas gäbe, wie einen wirkungsvollen Funktionsmechanismus, um das zu organisieren. Jetzt haben Sie sich ja nun mal gerade in diesen Zustand hineinmanövriert. Das ist mir ehrlich gesagt, wäre mir übrigens, muss ich ganz ehrlich sagen, vollkommen wurscht. Sollen Sie doch machen, was Sie wollen. Mein Geld ist es sowieso nicht. Wenn nicht die Art und Weise, wie das durchgezogen wird, nochmal so richtig deutlich klar machen würde, wie eigentlich die Insassen dieser Standorte, die jetzt von dieser Krise betroffen gemacht werden, die haben keine Bank, die sind keine Bank. Wenn sie überhaupt bei der Bank sind, dann in Form eines Lohnkontos, wo ihnen gesagt wird, ja, was mit deinem Sparbuch ist, das wissen wir auch noch nicht so genau, das wird sich dann schon zeigen. Die sind nach jeder Seite hin die abhängige Variable dieses Verhältnisses. Das wird den Leuten in der Krise vorgeführt und dann werden sie dazu aufgerufen zu sagen, weil ihr die abhängige Variable dieses Verhältnisses seid, weil ihr mit eurem Lebensunterhalt dafür gerade stehen müsst, dass wir den Finanzmärkten beweisen, wir geben kein Geld für arme Leute aus, was sich nicht durch Wirtschaftswachstum verdient worden ist. Deswegen macht euch bitte schön mal die Gedanken eurer Herren und überlegt euch mal sozusagen geistig für die mit, wie die das vielleicht wieder hinkriegen könnten. Ich finde, das sollte man nicht tun. Das sind deren Gedanken und deren Probleme. Und die Gedanken und die Probleme, die man selber davon hat, sind ganz anderer Natur und sind eine Konsequenz von deren Krisenrettung und nicht eine Konsequenz dessen, dass sie nicht gelingt. Das ist nämlich auch noch immer das Missverständnis oder das nahegelegt wird, wenn es nicht klappt, bin ich das Opfer und wenn es klappt, geht es mir gut. An Griechenland führen Sie gerade vor, gerade wenn es klappen soll, müssen die Leute als Opfer zur Kasse gebeten werden und nicht, wenn es nicht klappt. Ja.
Sie haben ja auch gesagt, dass es eigentlich um ein perfides System handelt.
Bitte?
Dass es um ein perfides System handelt.
Ja.
heißt es, man läuft das System ändern oder komplett den Monetarismus abschaffen? Oder wie kann man dem entgegnen?
Vielleicht muss man es erst nochmal genau als Gesetze sehen. Weil du die Frage aufgemacht hast, vorhin, ob dieses EFS jetzt neue Probleme schaffen könnte oder lassen könnte. Ich habe jetzt den zweiten Teil des Vortrags so verstanden, dass man sich die Sache nicht vorstellen soll, dass die Politiker da zusammensitzen und versuchen, gemeinsam mit einem Problem zu lösen, ja? Womöglich uns das machen. Man sich da annehmen muss, sondern dass der ganze Ausgangspunkt der Krise und ihrer Bewältigung eine Konkurrenzlage ist, also ein Gegeneinander. Und das habe ich jetzt so verstanden vorhin, dass zwei Führungsnationen behaupten, ihr Kredit wäre in Ordnung, Deutschland und Frankreich. Da gibt es, gäbe es einen Meckern. So soll es also auch die Banker sehen. Und die Zinsen und die Ratings gut halten. Und der Bösewicht wären die Griechen. Also, die haben sich entschlossen, eine Krisenkonferenz zu veranstalten nach dem Motto, einerseits haben wir die Griechen in der Konkurrenz niederkonkurriert. Sie haben verloren. Die Deutschen werden Exporte auf dem griechischen Markt nicht mehr alles getan. Selbst griechischer Schafskäse wird in Deutschland produziert. Andererseits dürfen die Griechen aber nicht ausfallen als Markt. Dann wird ja Europa ein Teil verlieren sein, natürlich auf die ankommen. Man will sie halten, aber auf ihnen zugleich die Überakkumulation abladen. Die sollen die Schulden tragen, irgendwie ihr Zeug wieder ins Reine bringen. Das ist das Projekt, das sie betreiben, gegen die Griechen. Zur Lösung der Krise. Das ist auch der Grund für diese Milliarden und Abermilliarden, die vorhin mal erwähnt worden sind, ganz am Anfang. Das kann doch nicht gut gehen, das wäre doch ein bisschen viel. Naja, wenn man dieses Projekt hat, dann muss man einerseits die Zahlungsunfähigkeit, die man für Griechenland hergestellt hat, ausgleichen. Vorige Woche haben sie wieder 8 Milliarden gekriegt, weil wenn sie nicht mehr zahlen könnten, wird der ganze Laden zusammenkrachen. Diese Zahlungen sind übrigens neue Kredite. Ja, deswegen steht auch gleich einen Tag später in der Zeitung, mittlerweile ist sie nachgerechnet und Griechenland wäre mit 252 Milliarden verschuldet. Das ist ungefähr, ich weiß nicht, das X-fache von dem, wie vor 3 Jahren, als die Krise losging. Das ist gar nicht Verschuldung, die sie gemacht hat, sondern die man ihnen, kann man sagen, angehängt hat, um die Krise bei ihnen zu lokalisieren. Gleichzeitig wurde jetzt noch mehr faule Kredite natürlich, und wir starten es wieder besser dadurch. Bastelt man an einem Rettungsfonds nach dem anderen, tritt selber den Beweis an, die Führungsnation, dass ihr Kredit tauglich ist, um für den anderen zu garantieren. Damit, wenn man auf der einen Seite bei den Griechen die Schuldenlast immer erhöht, ohne ihnen die Mittel zur Verfügung zu stellen, jemals da rauszukommen, gleichzeitig mit eigenem neuen Kredit, der auch nicht für Wachstum gedacht ist, sondern nur als Garantie für die Griechenkredite da ist, weckt man zugleich ein Misstrauen in der Bankenwelt, ob diese neuen Kredite überhaupt taugen. Die sind ja auch, ja, also und schon blüht die Konkurrenz durch weiter, verallgemeinert sich und jetzt gibt es sogar einen Streit zwischen den Deutschen und den Franzosen, weil mittlerweile sehen sich die Franzosen wirklich auch betroffen von der Rechnung es ist nicht mehr so eindeutig, ob Sie die Gewinner sind, die starke Währung haben oder nicht, vielleicht auch mittlerweile auf der anderen Seite. So, das ist doch die Konkurrenzlage, die diese ganzen Hebel interessiert und den Streit um die Hebel. Das ist doch ein einziger Streit darum, mit welchen Mitteln werden andere Nationen wie unter Druck gesetzt, sogar bis so weit, wurde als letztes erwähnt, dass auch die ganze finanzpolitische Souveränität von diesen Ländern einkassiert wird. So, und deswegen meine ich, die Frage, kann das Ding funktionieren? Die ist irgendwie total nee. Ja, gut, aber wenn Sie
eine Für wen?
Die schaffen sich doch die Probleme damit, wollte ich sagen. Das ist doch nicht eine Problematik, der sich dann irgendwie stellen muss. Jeder drückt dem anderen ein neues Problem auf. Sie sehen, die Merkel sagt, wir machen kein, also das ES, das darf keine Bank sein. Ja, sondern die Staaten, deren Banken diese Kreditkittel im Keller haben, müssen selber erstmal damit fertig sein. Ja, die Deutschen haben 16 Milliarden, die Franzosen 40, da werdet man erst damit selber fertig. So, das ist ein einziger Hebel, um den Franzosen die Entwertung, ja, das soll ja gestritten werden, 20% oder 60% oder denen aufs Auge zu drücken. Das ist die Krisenkonkurrenz um diese Kreditkrise. Aber da kann man nicht sagen, ich habe eine Problematik. Ich habe nie eine Problematik. Aber für wen? Und darum geht es, wer sich da durchsetzt. Das kann man perfid nennen, ja. Hat hier das Wort, aber so hat es auch nicht gemacht.
Es kam wohl nicht ganz klar heraus.
Bitte? Ich habe es nicht verstanden.
Es kam nicht ganz klar heraus anscheinend, was ich meinte.
Doch, ich glaube schon.
Ich hätte mal eine viel banalere Frage. Weil du sagtest ja, inwiefern das für uns als Deutsche und für uns als Europäer eine neue Problematik schafft. Und da dachte ich, das geht eigentlich ein bisschen an dem vorbei, was auch gerade in der Antwort von der, im Vortrag in der zweite Teil war. Das ist doch total unterschiedlich, für wen das welches Problem schafft. Wenn die jetzt neue Kredite zum Beispiel aufnehmen für Griechenland oder irgendwas, wurscht welches Instrument. Aber da wäre mal meine Rückfrage, an welche Probleme denkst du denn eigentlich, wenn du das... Was schafft das für uns als Deutsche oder für uns als Europäer an Problemen? Was schwebt dir da vor? Denkst du an den Rentner? Denkst du ans Finanzkapital, dass das neue Vermögen die Schulden sind, hat? Oder denkst du an den Staat, dass der wieder nicht klarkommt? Oder denkst du an den Steuerzahler? Das wäre mal meine Frage, weil ich habe das wirklich nicht richtig verstanden. Ja, weil du sagtest, was heißt das, ist das für uns? Für ein Problem kommen da neue Probleme für uns raus.
Also von des Rettungsschutz kann man ja eigentlich sagen, wenn man den nicht hätte, würden unsere Banken wirklich in den Schatten geraten. Also auch die deutschen Banken. Das heißt also, die Spareinlagen wäre auch ein Problem. Letzten Endes hat man uns irgendwann versprochen, dass die Spareinlagen von 25.000 und 50.000 gesichert sind. Das war nur, damit man über das Wochenende kommt und dass man sich eine Wohlverhaltensperiode quasi selber auferlegt, damit nicht die ganzen Leute zu den Banken kommen. Also das heißt, es geht nur um Situation des Marktes oder beziehungsweise der Bevölkerung. Und für mich ist dann die Frage, wenn man jetzt so ein neues Instrument findet, inwieweit wirft das eine Problematik auf, die uns als Bürger, egal welchen Staat, letztendlich treffen. Wenn ich da an die Immunität denke, dieses Instrument letztendlich genießt und die Leute darin arbeiten, dass es keine Transparenz gibt, dann macht mir das irgendwo Angst. Letztendlich können die Kredite aufnehmen ohne Ende und die Staaten werden dazu gezwungen, der EZB weiterhin die Zugelgeld und die Hand zu drücken, damit es irgendwie bezahlt werden kann. Und was passiert dann? Die Steuergelder wachsen nicht auf dem Baum. Also die müssen erwirtschaftet werden. Wir leben, so wie du es vorhin gesagt hast, wir leben im Kapitalismus, das geht heißt also Produktion, das ist so ein Profit zu müssen, aber das
ja, vielleicht, große Menschen sind schriftlich. Vielleicht setzt deine Angst ein bisschen spät ein.
Ich bin noch relativ jung.
Ja, ich meine jetzt nicht altersmäßig, sondern an welcher Stelle du Angst bekommst. Ich bekomme schon viel früher Angst. Schau mal, das ganze Letzte, was du da erzählt hast mit Immunität, das lebt von der Vorstellung, es wäre eigentlich die Aufgabe der Staatsgewalt, dafür zu sorgen, dass wenn die Banken Kredite vergeben oder irgendwelche Institute Kredite vergeben, dass so gemacht wird, dass sich an solide rechtliche Vorschriften gehalten wird. Und wenn sich an solide rechtliche Vorschriften gehalten wird, dann könnte eigentlich nichts Schlimmes passieren. Ich drücke es mal wirklich so abstrakt aus. Das ist eine völlig falsche Vorstellung davon, was staatliche Regelungen in dieser Sphäre überhaupt beinhalten und bezwecken. Schau mal, der ganze Ausgangspunkt dieses ganzen seltsamen Kreditwesens, wovon ich heute so ein bisschen den etwas komplizierteren Überbau erkläre. Der ganze Ausgangspunkt ist doch, es ist doch eine staatliche Genehmigung zu sagen, ich setze ins Recht, dass eine Instanz namens Bank Leuten Geld leiht gegen Überschuss, ein Rechtsverhältnis einrichtet. Das heißt, mit dem, was ich dir leihe, verpflichtest du dich qua Recht, staatliches Recht, das zurückzuzahlen. Und dieses Recht gilt, dieses Eigentumsrecht an dem weggegebenen Geld, was jetzt ein anderer besitzt, das gilt mit der Forderung auf Überschuss, egal und gleichgültig dagegen, was derjenige, der mit dem Ding anfängt, das damit macht. Da darf man sich nicht die Frage stellen, das darf man jetzt nicht so betrachten, ja, wenn es klappt, ist doch für beide Seiten gut und wenn es nicht klappt, ist es schlecht. Sondern was hat man da eigentlich für ein ökonomisches Verhältnis vor sich, wo das pure Eigentumsrecht, Überschuss, Recht auf Überschuss garantiert, wenn man das Eigentum an einen anderen weiterreicht und sagt, ich behalte das und gebe es gleichzeitig weg. Und das ist in der rechtlichen Form gefasst einer Zahlungsverpflichtung, die im Zweifelsfall gegen den Schuldner gnadenlos geltend gemacht wird. Da hilft dir deine ganze Immunität und ob das dann noch rechtlich kontrolliert wird oder gar nichts. Damit hat der Staat sich dazu bekannt, dass diese Form der Bereicherung ein wesentliches und grundlegendes und maßgebliches Element seiner Wirtschaftsordnung sein soll, mit allem, was dranhängt. So. Das würde ich dann kritisieren und uns nicht erst dann anfangen zu kritisieren, wenn man an irgendwelchen staatlichen Auflagen oder Nichtauflagen bemerkt, dass der Staat übrigens aus genau dem gleichen Grund gegenüber der Frage, wie fantasievoll dürfen Banken sein bei der Anwendung dieses Rechts des Eigentums, sich erstmal von dem leiten lässt, was das Bankgeschäft selber macht. Gar nicht auf dem Standpunkt steht, kaum haben wir es ihnen erlaubt, mit dem Weggeben von Geld, mit dem puren Eigentumsrecht Überschüsse zu erzielen, passen wir aber ganz fürchterlich darauf auf, dass sie es nicht übertreiben, sondern genau umgekehrt. Ja, wenn das zur Vermehrung des Reichtums der Banken erstens, zweitens zur Vermehrung des Reichtums der Nation beiträgt, ist es gut. Das schließt allemal ein. Weil jeder Kredit ist eine Spekulation, dass da auch alles Mögliche dran zuschanden wird und kaputt geht, dass materieller Reichtum zerstört wird, weil eine Firma oder auch eine Privatperson nicht zahlen kann und deswegen mit seinen materiellen Werten für das gerade stehen muss, das ist damit eingerichtet. Und da würde ich jetzt nicht hergehen und sagen, ja, das finde ich eigentlich alles im Prinzip gebongt und eine nützliche Einrichtung, die müssen es nur richtig machen. Weil die machen nichts verkehrt. Die nutzen dieses Eigentumsrecht und wenn der Staat darauf aufpasst, dann hat das immer den Charakter, dafür zu sorgen, dass die Gegensätze, die ökonomischen Gegensätze, die damit in die Welt gesetzt sind, zwischen Gläubiger und Schuldner, zwischen denjenigen, die auf diese Weise ihr Kapital vermehren und diejenigen, die das bedienen müssen, dass diese Gegensätze gehen. Dass diese Gegensätze nicht dazu führen, dass da immer bloß was ruiniert wird, sondern dass diese Gegensätze glatt dazu führen, dass insgesamt das Ganze mehr wird. Da ist allemal eingeschlossen, dass da immerzu welche dran scheitern, dass da welche ihren Konsumentenkredit nicht zurückzahlen können und deswegen gepfändet werden. Sonst gäbe es ja keine Pfändungsordnung. Wenn der Staat davon ausgehen würde, dass das Bankgeschäft keine Pfändung anschließen würde, bräuchte er keine Pfändungsordnung zu machen. Er bräuchte auch nicht ein Durchgriffsrecht des Bankkapitals gegenüber seinen Schuldnern einzurichten, wenn er nicht davon ausgehen würde, dass das zur Praxis dieses Geschäfts dazugehört. Und dass es auch das Recht des Eigentums ist, den Reichtum anderer Leute kaputt zu machen, wenn die diesem Anspruch nicht nützen, weil unterm Strich gesehen der Gesamtnutzen dieses seltsamen Geschäftszweigs für die Geldvermehrung der Nation insgesamt eine vom Staat allseits für gut betrachtete Angelegenheit ist. Also das habe ich gemeint mit, fang nicht erst an, das da Angst zu kriegen, wenn die das nicht offenlegen müssen oder wenn sie nicht haften müssen, sondern frag dich mal, wieso gibt es da überhaupt ein Haftungsproblem? Wer haftet da eigentlich für was? Wer wird da eigentlich von wem mit beansprucht und wer muss für wen was leisten in diesem Verhältnis? Das ist ja eigentlich die spannende Frage.
Kommst sofort dran. Ich wollte erst mal mit dem jungen Mann da auch noch ins Gespräch kommen. Die momentane Krisenlage, die lehrt uns, dass der Kapitalismus auch noch ganz anders kann, als bloß die Leute ein Arbeitsleben lang zu schikanieren und dann gehen sie mit 65 in Rente und bringen noch 15 Jährchen in Altersarmut zu. Momentan zeigt der Kapitalismus, dass er noch zu ganz anderen Taten fähig ist. Nämlich, indem die Kapitalisten selber unter der Anführerschaft ihrer Avantgarde der Finanzkapitalisten aufgrund ihrer Rechnungsweisen ihr eigenes Wirtschaftssystem gerade kaputt machen, gerade lahmlegen, stellt sich heraus, dass der ganze Rest der Menschheit auch nach der Seite hin komplett subsumiert ist unter die kapitalistischen Rechnungsweisen. Deine Spargroschen, um die du dich jetzt sicherlich zu Recht sorgst, ne? Deine Spargroschen sind längst schon eingereiht als kleiner Posten in den Guthaben von Banken. Die sind längst eingereiht in, was die Banken damit dann an viel größeren Geschäften anstellen und drehen. Die machen sich nützlich für den Erfolg von Banken. Wenn die Banken und ihre sonstigen kapitalistischen Klassenbrüder wieder einmal ihr eigenes Geschäft kaputt gemacht haben, dann bringen sie damit nicht bloß ihre eigenen Milliarden und Billionen Spekulationen zum Erliegen, sondern dann gefährden sie damit auch das, was du dir vielleicht gedacht hast, du hast gespart fürs Alter, um die Altersarmut zu umgehen, um einen Riester-Vertrag abzuschließen und so weiter. Ne? Sie, das sind alles nur Beispiele, die ich jetzt anführe. Die gehen nicht an dich persönlich. Jedenfalls, es stellt sich heraus, der Kapitalismus behandelt dich auch in seiner Krise. Und wenn es um ganz andere Summen und um ganz andere Kapitalsubjekte geht als uns kleine Leute, behandelt der Kapitalismus auch uns kleine Leute genau wie in der guten Konjunktur, als die abhängige Variable seiner Affären. Deswegen muss jeder Hans und Franz und jeder Hartz-IV-Typ und so weiter, der muss sich in der gegenwärtigen Lage die Sorge machen, ob überhaupt mit dem Erlahmen des kapitalistischen Lebens, ob damit nicht überhaupt das Wirtschaftsleben kaputt gemacht wird und ob damit nicht überhaupt auch bei ihm, tja, nicht bloß der Spargroschen gefährdet ist, sodass dann die Merkel sagen muss, aber dein Spargroschen, der ist bei mir wunderbar gut aufgehoben oder so, sondern die einschlägigen Folgen, die sind ja längst angesagt und die sind längst durchgeführt und an den extra reingefallenen Peripheriestaaten à la Griechenland ist jetzt ja auch nach der Seite hin zu studieren, dass der Kapitalismus noch ganz anders kann. Schau dir mal Griechenland an. Da wird damit Griechenland als komplette Nation ist gleich als kompletter Kapitalstandort seine Krise erst einmal abwickelt, um dann irgendwann zu besseren kapitalistischen Konditionen zurückzukehren. Da wird ja arschklar gemacht, was dann um die kapitalistische Kreditwürdigkeit des Standorts Griechenland wiederzugewinnen, was da an Land und Leuten in Griechenland verheert wird, was da kaputt gemacht wird. Das ist das eine. Das liegt daran, dass auch die Nation Griechenland sich als ein Standort von Kapital aufführt und in der jetzigen Situation nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen, die Verheerungen der Krise auf sich nimmt. B, nicht ganz aus freien Stücken, sondern, habe ich den Vortrag entnommen, da gibt es dann noch konkurrierende und mächtigere kapitalistische Staaten, die in einem Wirtschaftsbündnis mit Griechenland verbandelt sind. Die sorgen in Gestalt von Frau Merkel, Herrn Schäuble, Herrn Sarkozy und diesen Vögeln da, in Gestalt dieser Politiker, sorgen die dafür, dass Griechenland gedrängt durch die politische Gewalt aus Deutschland die Krise und die Folgen der Krise auf sich nimmt und, wer A sagt, muss auch B sagen, bis zum bitteren Ende an Griechenland die Folgen einer kapitalistischen Krise an Land und Leuten durchgezogen werden. Weißt du, wir wollten dir gerne solche Gedanken nahelegen. Und die sind ein bisschen anders, als so wie du vorhin, glaube ich, gedacht hast. Du hast so gedacht, wenn auch in der Krise mein Spargroschen gefährdet ist oder so etwas, ne, dann muss ich als kleiner Spargroscheninhaber mich erst einmal geistig zusammentun mit meinen Politikern, die gerade das Finanzkapital retten. Verstehst du? Das ist eine ganz fatale Denkfigur. Weil auch der kleine Sparer momentan in der Krise die krisenspezifische Abhängigkeit der kleinen Leute zu spüren kriegt. Dass dann der kleine Mann die gedankliche Fortsetzung macht, oh, hoffentlich retten meine Machthaber mich, indem sie das Finanzkapital retten. Hoffentlich wenden die die richtigen Rezepte an und nicht die verkehrten. Ich kann ihnen dabei nur gutes Gelingen wünschen und mir ihren Kopf zerbrechen. Und wie du dann auf die Idee mit der Transparenz der Bilanzen von dem ESM kommst, das ist mir sowieso ein bisschen schleierhaft. Hast du schon mal im Leben eine Bankbilanz gelesen? Das ist für die ökonomischen Fachleute ist das in der Tat ein offenes Buch, ein Hebel der Transparenz. Ne? Aber für unser einen, da legst du dich vielleicht nieder. Und da kann ich dir bloß empfehlen, aus diesen Bankbilanzen nochmal eine andere Schlussfolgerung zu ziehen, als ob die transparent genug sind. Nämlich die Schlussfolgerung, dass Bankbilanzen innerhalb der Kapitalisten deren Konkurrenz beflügeln, Auskünfte über die Konkurrenzlage geben und dass ihnen von Staats wegen auferlegt ist, solche Auskünfte auch zu geben und dass der Staat mit der Vorschrift von Bankbilanzen ein funktionierendes Bank- und Spekulationswesen herstellt. Das wäre die passende Schlussfolgerung aus Bankbilanzen.
Hat sich noch jemand gemeldet, ne?
Halt von Proleten durch Kapitalisten. Das ist ja eine präzisere Auskunft.
Wenn man sich die Historie anguckt, war es in jedem anderen System das ja auch so. Nur vielleicht andersrum, der Mensch, die Menschen. Aber es gab bisher noch kein System, wo es anders funktioniert hat. Was lässt mich daran...
Das soll mich jetzt mit dem Kapitalismus versöhnen?
Ja, letztendlich bräuchte man dafür ein neues Menschenbild, wenn wir an etwas Neuem kreativ arbeiten wollen. Aber das wird nicht passieren. Jeder Einzelne von uns und auch alle anderen Menschen auf dieser Welt sind letzten Endes bisher meines Erachtens darauf aus, Profit und zu schaffen und es sich selber gut gehen zu lassen, ein warm zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben, damit die Grundbedürfnisse gesichert sind und so weiter. Und darüber hinaus ist der Mensch trotzdem jemand, der sagt, okay, der hat was Schönes, ich möchte das auch haben. Das heißt, er möchte sich selber...
Ja, du musst ja aber mal überlegen, wenn du das schon so selbstsicher sagst, dass du weißt, wie alle Menschen auf dieser Welt ticken, dann würde ich mal dir Folgendes zu bedenken geben wollen. Nur noch den einen Satz und dann, wenn jemand was anderes Schönes haben will, was ein anderer auch hat, dann hat das der Sache nach, und das zeigt gerade der allgemeine Warenreichtum im Kapitalismus, dann hat das der Sache nach seine Schranken, gerade in unserem System, überhaupt nicht daran, dass das Zeug nicht produziert werden könnte. Du musst dir mal überlegen, was eigentlich für ein Wahnsinn unterwegs ist, wenn jetzt gesagt wird, ja, das ist, dass in Deutschland wieder ein paar mehr Leute überhaupt ein Einkommen verdienen, wie schäbig auch immer. Das liegt an unseren Exporterfolgen, aber die lassen jetzt nach. Also ist der Verkauf von Produkten an entfernte Länder die Bedingung dafür, dass hierzulande jemand überhaupt eine halbwegs vernünftige Existenz haben kann. Das liegt ja dann liegt ja wohl offenbar nicht die Lage vor, dass der Wunsch, was anderes auch zu haben, was einer hat, daran scheitern würde, dass es das Zeug nicht gibt, sondern dass die Bedingung dafür, dass man etwas haben kann, was ein anderer auch hat, die Bedingung dafür geknüpft ist an die Notwendigkeit, über Geld zu verfügen. Und das wiederum davon abhängt, dass Produkte für ganz andere Zwecke produziert wird, als dass jemand sie haben will. Ich will jetzt gar nicht mich zum Menschenbild äußern, sondern wollte sagen, verwechsel das nicht. Dass die Leute was haben wollen, nützliche Güter, die ihnen Spaß machen und ihnen was nützen, ist was anderes, als zu sagen, man will Geld haben. Dass das eine ist in unserer Gesellschaft, das ist das Mittel fürs andere, aber deswegen ist es trotzdem nicht das Gleiche und das weiß auch jeder. Sie hatten sich gemeldet.
Ja, so wie ich verstanden habe, haben Sie selbe Analyse der Situation, aber was ich vermisse, dass man nur an Europa und Amerika denkt.
Ja, das war halt mein Thema. Ich kann auch einen Vortrag
über... Man muss an die Menschheit denken, weil diese Krise, diese kleine Krise, was Europa jetzt hat, ich komme aus Afrika, ich komme aus Nigeria. Als ich nach Deutschland kam, war ein nigerianischer Naira 3,60 Mark. Heute ist ein Euro 250 Naira. Können Sie sich vorstellen?
Ja, kann ich.
Diese Krise... Was ja hier jetzt eine kleine Krise, wenn ich das Afrikaner sehe, muss ja solche Diskussionen, muss man doch international denken.
Ich würde das anders sagen, was Sie sagen. Ich würde sagen. Ja, machen Sie mal, ja.
Ja. Und für solche Zusammentreffen, wo ich hier meine, ich kann nur in Europa, ich werde einen Vorschlag machen, wenn es nur um Dollar und Euro geht. Vielleicht kann Amerika und Europa Dollar-Euro schaffen. Und dann können die mit Dollar-Euro wieder mal Mantel unterstützen, dass sie solche Menschenverbrechen wie die in Libyen heute machen, Wenn überhaupt diese Krise, man redet, konzentriert sich nur in Europa, aber es ist so international und so komplex, dass man nur Europa zu konzentrieren, Amerika, Dollar und Europa, das ist ein Fehler. In solches Treffen muss man international ein bisschen Blick haben, das ist nicht nur Europa-Amerika-Problem, das ist die ganze Menschheit leidet darunter.
Ich würde Ihnen sogar recht geben, aber es war heute wirklich nicht mein Thema. Worin ich Ihnen recht geben will, ist Folgendes. Das ist mir auch aufgefallen, an der Art und Weise, wie in Deutschland vor allen Dingen die europäische Krise besprochen wird, dass da ein Standpunkt unterwegs ist, der sich ziemlich ignorant zu der Frage verhält, wie es sowas schon lange und schon oft in anderen Ländern schon vorgemacht worden ist und genauso durchgezogen worden ist. Da können Sie übrigens in unseren Publikationen auch einiges dazu lesen. Wir haben mal über Argentinien einen Artikel geschrieben, über die dortige Krise. Wir haben mal einen Artikel geschrieben über die Finanzkrise in Südostasien. Und das ist schon richtig, das wollte ich andeuten mit dem Punkt, den habe ich natürlich nicht ausgeführt, weil das wäre wirklich ein abendfüllendes neues Thema gewesen, mit dem Punkt, was ist das eigentlich für ein ökonomischer Status, den Deutschland für den Euro haben will, gleichberechtigt mit dem Dollar ein Geld zu sein, in dem die ganze Welt wirtschaftet. Sie haben insofern vollkommen recht, als diese ganze europäische Krise und die Art und Weise, auch wie sie debattiert wird, beruht und unterstellt, dass die Welt sortiert ist in Nationen, die das Geld der Welt haben und benutzen und einem großen Rest, dann gibt es noch so Zwischendinger, das nennt sich dann Schwellenländer, und einem großen Rest, die deswegen in Armut gestürzt sind, weil bei ihnen entweder gar kein kapitalistischer Reichtum vermehrt wird oder in einer Art und Weise, dass von vornherein klar ist, dass die Leute vor Ort da gar nicht als zu Benutzende vorkommen. Das wäre aber, wie gesagt, ein anderes Thema. Dann redet man über den europäischen Imperialismus, dann redet man darüber, was ist eigentlich eine Weltwirtschaftsmacht wie Europa, wie kommt in den Geschäften und in den Bilanzen dieser Nation eigentlich der Rest der Welt vor. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich habe nur was dagegen, das als internationales Problem zu bezeichnen. Aber dass der Standpunkt, von dem aus diese Krise hierzulande beurteilt und bewältigt wird, der Standpunkt der ist, wir haben eine Rolle als Weltwirtschaftsmacht, als eine der Nationen, die ökonomisch was zu sagen haben auf der Welt. Und das wollen wir auch bleiben. Und wir wollen nicht zurückfallen und wieder herabsinken, in Anführungsstrichen, auf Zweitrangigkeit oder gerade Drittrangigkeit. Dass das Motiv ist, die ganze Krisenbewältigung treibt, das würde ich überhaupt nicht bestreiten. Klar, natürlich ist die Finanzierung der NATO, hat die Finanzierung der NATO ihre Grundlage in dem ökonomischen Reichtum, der in Amerika und USA in USA und Europa produziert wird. Klar ist, die Militärmacht dieser Staaten ihre Grundlage in dem gelingenden ökonomisch-kapitalistischen Geschäft der Banker und der Unternehmen. Aber das ist, wie gesagt, der europäische Imperialismus und sein Verhältnis zu Afrika, das wäre ein anderes Thema. Und ich kann Ihnen nur versichern, das war heute nicht Thema, aber darüber haben wir auch schon einiges aufgeschrieben. Also wenn Sie nachher mal am Büchertisch gucken wollen oder fragen wollen, da können wir schon auch was zu sagen. Wie eigentlich Afrika in den Berechnungen europäischer Politiker vorkommt und warum. Ja. Bitte?
Argentinien. Ja. Also eine andere Möglichkeit wäre, wenn jetzt das Szenario, es wird alles gerettet und geht einfach weiter, ne? Oder es wird alles wieder hergestellt und die Ordnung ist wieder hergestellt. Was ist denn mit dem Szenario, dass sich der Schuldner nicht bereit erklärt, die Schulden zu tilgen oder zurückzuzahlen? Also ich meine, das ist auf jeden Fall auch in dem Fall auch andere Staaten bedienen ja diese Schulden. Was würde denn in dem Szenario passieren? Also mein Argentinien hat das ja, soweit ich weiß, also wenn man Informationsstand so durchgeführt, hat quasi bedienen die Kredite nicht mehr. Wie wäre das dann jetzt auf einer Griechenland aktiv sein? Sind ja da so reingeknebelt, dass sie welche Kristallen, was wird passieren? Ne? Also wer würde sich da dann wie was durchsetzen?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Aber offenbar keine, auf die die Griechen kommen.
Ja.
Die wollen sich
ja. Ja.
Deswegen brauchen sie es, glaube ich, offenbar keine
Gedanken. Ja, gut, ich meine, es gibt ja in Südamerika viele Tendenzen in die Richtung. Es ist halt eben, die Schulden nicht mehr bezahlt werden.
Nein, ich weiß es nicht. Und da würde ich mich erstmal meinem Vorredner anschließen. Das finde ich auch deswegen nicht besonders spekulierenswert, weil die griechische Regierung ja selber, hat mein Vorredner ja gerade nochmal erläutert, die griechische Regierung ja selber auf dem Standpunkt steht, sie will ein Euroland, auf Teufel komm raus, ein Euroland bleiben. Sie will ein Bestandteil dieser insgesamt ja relativ erfolgreichen und mächtigen Wirtschaftsunion sein. Und weil sie das will, erklärt sie sich auch bereit, die entsprechenden Maßnahmen gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung durchzusetzen. Und zwar ja nun auch gegen nicht eben geringen Protest, der ihnen davon ihren eigenen Leuten entgegenschallt. Daran kannst du sehen, dass der Inhalt der politischen Berechnungen der griechischen Regierung überhaupt nicht in die Richtung geht, wie stünden wir da, wenn wir uns einfach mal aus dem Weltwirtschaftssystem verabschieden. Ein bisschen Haken hat die Frage insofern, aber das würde jetzt wirklich zu weit führen, als Argentinien sich ja auch nicht einfach auf den Standpunkt gestellt haben, sie bedienen die Kredite nicht, sondern sich auf den Standpunkt gestellt haben, sie macht die Bedienung der Kredite zur Voraussetzung für die Neuverhandlung ihres Status beim IWF und für die Frage, wie geht das Geschäft mit ihnen weiter. Also der Beschluss, Argentiniens Kredite nicht zu bedienen, war ja nicht die Aussage, wir wollen als Argentinien nicht mehr ein Bestandteil der Weltwirtschaft sein und uns den Gesichtspunkten und Kriterien von dieser Wirtschaftsweise unterwerfen. Sondern schauen wir mal, wer da am längeren Hebel sitzt. Das war glaube ich, mehr der Standpunkt.
Wo Tendenzen dahinter stecken, also da ist es ja gesehen, eben halt sich davon zu emanzipieren. Aber gut.
Ansonsten darf man, ja gut, aber ich lasse das erstmal, ich weiß es wirklich nicht.
Also wir haben festgestellt, dass Schulden nötig wären, damit der Staat wirtschaften kann, auf der einen Seite.
Nicht verstanden. Vergesen mal.
Ja, und da wäre natürlich die Frage, wie es dann da weitergeht. Ja? Also wenn dann eben keine Schulden, keine Kredite mehr zur Verfügung stehen, war man die nicht bedient.
Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt noch eine offene Frage sein soll. Ich will das jetzt nicht zum dritten Mal wiederholen, weil das jetzt schon in drei Fassungen von verschiedenen Leuten hier abend erzählt worden ist. Aber was es für eine Staatsmacht heißt, die ihre Wirtschaftsweise, ihre Reichtumsproduktion, ihre Form der Reichtumsproduktion auf die Vermehrung von Kapital gründet. Was es für die und ihre Insassen heißt, wenn das Kapital sagt, du bist für mich kein lohnender Standort mehr. Das hat man ja nun wirklich nicht in Griechenland zum ersten Mal studieren dürfen. Ich drücke das mal so aus. Das Ganze ist eine Konkurrenz zwischen Nationen um die Aneignung von eines möglichst großen Batzens auf der Welt produzierten Geldreichtums. Das drückt Deutschland zum Beispiel darin aus, wenn Sie sagen, wir haben Exporterfolge. Was sagen Sie denn? Wir haben die Zahlungsfähigkeit in anderen Ländern genutzt, damit in Deutschland mehr Reichtum zustande kommt. Wir sind reicher geworden, die sind ärmer geworden. Das ist das Prinzip der Weltwirtschaft. So, in dieser Weltwirtschaft findet deswegen eine ständige Neusortierung der Staaten statt. Und nach diesem Kriterium, wenn du dir anguckst, was es für Bezeichnungen für Staaten gibt, die sind bezeichnet in dieser ziemlich brutalen finanzkapitalistischen Hierarchie. Da gibt es die Oberen in der Hierarchie, ne? Also die Weltwirtschaftsmächte. Die verfügen über ein Geld, was überall auf der Welt zum Einsatz kommen kann, was überall Kapital ist, mit dem überall nicht nur eingekauft werden kann, sondern investiert werden kann, wo Finanzgeschäfte machen kann. Und dann gibt es am unteren Ende der Skala Staaten, wie der Vorredner angesprochen hat, Nigeria, die im Grunde nichts Besseres sind als ein Ölexploitationsstandpunkt für westliche Ölkonzerne. So, und wo der ganze Staat überhaupt, wenn er überhaupt als Gewaltmonopol existiert, davon abhängt und davon lebt, dass der entsprechende Ölkonzern ihm die entsprechenden Royalties zahlt. Wenn das das Prinzip ist, von dem Staaten leben, wie stehen wir da im Verhältnis zum Interesse des Finanzkapitals an uns? An unserer Währung, an unserem Standort, an unseren Reichtümern, an unseren Investitionsgelegenheiten, an unserer Bevölkerung, insofern sie als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Wenn das praktische Entscheidungskriterium dafür ist, wie Staaten in dieser Welt überhaupt zu was kommen, dann ist es so eingerichtet, dass die Bevölkerung dieser Länder, es fiel jetzt mal mehrfach diese etwas abstrakte Fassung, abhängige Variable, dass die Bevölkerung dieser Länder quasi mitverhaftet sind. Die sind, denen geht es immer gerade so, wie ihre Nation in den Berechnungen des Finanzkapitals vorkommt. Wenn das Finanzkapital denen den Kredit entzieht, konnte man in der südostasiatischen Finanzkrise studieren, dann ist es plötzlich so, dass ganze Abteilungen der nationalen Produktion, die in den Jahren vorher mit Hilfe von Kredit aufgebaut worden ist und wo Leute aus ihrer Subsistenzwirtschaft hineingezogen worden sind in eine industrielle Produktion, plötzlich platt gemacht wird. Da sollte man sich nicht sagen, und was passiert, wenn es hinterher wieder klappt, dann ist erstmal das, was passiert.
Das war nicht mein Ansatz, sondern der Ansatz war eben, dass die falsche Forderungen stellen. Und da ist natürlich, stellt sich mir die Frage, was sind denn die richtigen Forderungen, ja, in dem Zusammenhang? Ja. Das war bestimmt. Und eine Idee meinerseits war halt eben zum Beispiel, einen weltweiten Herkunft zu fördern.
Ein weltweiten was?
Weltweiten Herkunft.
Ja. Das ist aber etwas abseitig. Ist nicht, ist, da liegen ja schon fast die griechischen Taxifahrer richtig, die richtiger, die verlangen, dass ihnen nicht die Gehälter gekürzt werden. Das hat wenigstens einen materialistischen Inhalt. Was soll denn ein normaler Mensch von einem weltweiten Haircut haben? Ich bitte dich.
Ja, ich meine, das sind deine Ideen, die auch ich meine, warum dort würden zum Beispiel
eben, aber das wird doch nicht dadurch geändert, dass jetzt das Finanzkapital weniger Kredittitel hat. Im Übrigen musst du dir keine Sorgen machen, dieser weltweite Haircut, der findet im Moment gerade praktisch statt. Und zwar darüber, dass das Finanzkapital selber seine Werte vernichtet, die es gerade vorher spekulativ aufgebaut hat. Also wenn es einem darum geht zu sagen, es soll weniger Kredit auf der Welt sein, dann kann man sich auch hinsetzen und darauf warten, dass die Finanzkapitalisten das selber erledigen. Da braucht man gar nichts fordern.
Also nichts
fordern. Nein, in der Abteilung braucht man wirklich nichts zu fordern. Was ist? Ja.
Eigentlich zwei Punkte, die mir ein bisschen zu wenig vorkamen. Das eine ist
lauter. Oder nach vorne kommen.
Das eine ist das Problem des Zinseszinses, der die Schuldenlast exponentiell ansteigen lässt und die Wirtschaft ja zu einem Gleichgewicht, also zu einem Wachstum zwingt, dass der Schuldenlast nachkommt, was aber praktisch fast unmöglich, praktisch unmöglich ist und dann die Wirtschaft und die Gesellschaft unter der Schuldenlast erdrückt. Und das andere ist das Problem der Geldschöpfung, die doch in unserem System gegenwärtig nahezu ausschließlich privat ist. Das bedeutet, dass die Notenbank das Geld an Privatbanken verleiht und dann das Teilreservesystem, wo nochmal Geld entsteht. Und diese Banken dann unter anderem das Geld als Kredit an Staaten verleihen und dafür natürlich Zinsen nehmen und Zinsen dann wieder, anstatt dass der Staat sich selbst, bei der Notenbank ist ja immer ein staatliches Geld, selbst dort rekapitalisieren würde und dann die Zinsenlast der privaten Banken nicht zu tragen hätte.
Geld ist was Privates. Das ist irgendwie eine komische Vorstellung. Geld ist doch überhaupt gar nichts anderes als die quantitative Fassung von Privateigentum. Geld teilt mit, was ein Privateigentümer an Zugriff auf Reichtum in dieser Gesellschaft besitzt. Das ist der ganze Inhalt von dem, was Geld ist. Was soll es denn sonst sein? Geld macht überhaupt nur, hat überhaupt nur den Gehalt und macht überhaupt nur Sinn in einer Wirtschaft, in der der Reichtum der Nationen als Privateigentum existiert, in Geld gemessen wird und sich in diese, nach diesem Maßstab vergleicht, gleich gemacht wird. Und also da irgendwie zu sagen, man will dieses Maß des Reichtums, diese abstrakte quantitative Fassung des Reichtums, die überhaupt nur ein Ausdruck dessen ist, dass der Reichtum privat ist, den hätte man aber gerne ohne Privateigentum. Oder so, dass er einerseits zwar Mittel der Vermehrung des Privateigentums ist, aber andererseits gar nicht von dem maßgeblich verwaltet und vermehrt, sondern jetzt von der Staatsgewalt. Das hat was Absurdes. Das denkt sich den Kapitalismus einerseits als eine nützliche Einrichtung zur Vermehrung gesellschaftlichen Reichtums und sagt, irgendwie übertreiben dies. Die machen Zinsen, die sind schon in Ordnung, dass einer einfach dafür Geld kriegt, dass er was hat, was ein anderer nicht hat. Das geht im Prinzip völlig in Ordnung. Es ist nur dann blöd, wenn das dann auch noch exponentiell passiert. Ich finde den Ausgangspunkt schon gar nicht in Ordnung. Der Ausgangspunkt sagt, weil für Geld im Kapitalismus alles zu haben ist, auch übrigens auch die Leistungsfähigkeit von Arbeitern, weil ich, wenn ich genug Geld habe, mich hinstellen kann, eine Fabrik aufmachen kann, andere Leute einstellen, damit sie für mich arbeiten und meinen Reichtum vermehren. Weil das als Prinzip des Wirtschaftens eingerichtet ist. Deswegen ist auch das bloße Verleihen von Geld eine Einnahmequelle, weil mit der Verwendung zusätzlichen fremden Geldeigentums zu dem eigenen dazu man die Potenz des eigenen Reichtums vergrößern kann. Das geht alles offenbar vollkommen in Ordnung. Die Unterordnung der menschlichen Arbeitsleistung und die Unterordnung des menschlichen Bedürfnisses unter den Zweck, aus Geld mehr Geld zu machen, ist okay. Die Berechnung des Lebensunterhalts der Leute als Kosten fürs Kapital ist auch okay, bloß übertreiben sollen sie es nicht. Das ist ein bisschen eine andere Sorge als die, die ich eigentlich heute mal nahelegen wollte. Eine Sorge darum, dass dieses System, was sich gerade in Grund und Boden ruiniert, doch bitteschön vernünftiger klappen könnte, wenn man den Privaten zwar einerseits das Prinzip des Wirtschaftens überlässt, aber sie andererseits nicht alles damit machen lässt.
Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Ich wollte damit nur sagen, dass diese Aspekte, also aus meiner Sicht, nicht repräsentiert waren, dass sie das Problem,
ja,
und da haben sie dann schon recht deutlich verstärken.
Ich habe ja gesagt, warum ich sie nicht berücksichtigt habe, weil ich sie für absolut nebensächlich halte, wenn es darum geht zu kritisieren, was eigentlich die Leistung des Kredits ist und warum man ihn gerade für seine Leistung kritisieren soll und nicht dafür, dass er etwas nicht leistet oder etwas zu viel macht oder etwas verkehrt macht. Sich immer alle ökonomischen Bestimmungen des kapitalistischen Wirtschaftens vorzustellen, dann immer gleichzeitig dazu zu sagen, die gehen alle in Ordnung, wenn man sie nur richtig benutzt. Die gehen in Ordnung, sofern man sie nicht übertreibt. Und da habe ich vorhin schon das Nötige zu gesagt, man kann Geldvermehrung nicht übertreiben. Es gibt kein Gesetz, wonach, wenn Geld schon der quantitative Zugriff auf den Reichtum dieser Gesellschaft ist, bei 3.000 Schluss ist und man dann aus den 3.000 nicht noch 4.000 machen können wollen muss. Gerade als Unternehmer, der seine Aktionäre zufriedenstellen will und seine Waren am Markt loswerden will. Das ist eine komische Art zu denken. Die Maßlosigkeit dieses Zwecks, aus Geld mehr Geld zu machen, zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, wenn man da irgendwie, was weiß ich, wer dann wieder Mann sein soll, der Staat wahrscheinlich, wenn man da irgendwie eine Bremse reinbauen könnte oder einen Riegel vorschieben, dann wäre das doch alles okay. Aber dass da kein Riegel drin ist, liegt doch am Prinzip dieser Wirtschaftsweise und nicht darin, dass da einer, der die Aufsicht hat, versagt hat, auch an der richtigen Stelle die Bremse zu ziehen. Es ist nicht, gerade in der Krise nicht vernünftig, so über diesen Laden nachzudenken.
Das ist nicht richtig, die Frage von mir, weil wir haben ja jetzt schon gehört, dass das System, das kapitalistische System, seine Geldschöpfung, seine Künstler und so weiter, ein selbstzerstörtes, fast kannibalistisches System ist. Und vor zwei Wochen war die USA kurz vor dem Staatsbankrott, wir sehen es überall auf der Welt, verschiedenen Finanzkrisen. Und was mich jetzt interessieren würde, wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein oder die Wahrscheinlichkeit ein, dass es zu so einer Art Black Friday wie 1929 in kürzester Zeit kommen könnte, weil diese verschiedenen Rettungsmaßnahmen einfach nicht mehr greifen?
Ja, so viel ist auf jeden Fall klar, ob das jetzt nun als Black Friday stattfindet, abgesehen davon, dass es den ja schon längst gab, aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Dass die Voraussetzung, weil ja hier immer so viel Wert darauf gelegt wird von den verschiedenen Rednern, dass das mal wieder alles von vorne losgehen soll, was man gerade eigentlich nicht so gut findet. Die Voraussetzung dafür, dass das Finanzkapital es wieder attraktiv findet, zu investieren und wieder die Potenzen des Wachstums, als da sind, Arbeitskraft, Maschinen und so weiter zu nutzen, um aus ihnen mehr Geld zu machen, setzt in der Tat voraus, dass ein großer Teil dessen, was an überakkumulierten und entwerteten Werten rumfliegt und vom Staat derzeit noch gerettet wird, vernichtet wird. Das ist in der Tat so. Das, was im Moment stattfindet, ist ein Umgang mit dem Sachverhalt. Ohne woran sich die Staaten abarbeiten, ist ein Umgang mit dem Sachverhalt, dass in der Tat die Zerstörung von aufgehäuften, unbedienbaren Ansprüchen auf Reichtum nötig ist, damit wieder neue Ansprüche auf Reichtum angehäuft werden können. Das bringt dieser Laden zustande, die Zerstörung seiner eigenen Ansprüche auf Vermehrung, damit er wieder anfangen kann, neue Ansprüche auf Vermehrung zu akkumulieren. Da sind sie jetzt gerade dabei und die zerstören ja schon ordentlich. Keine Ahnung.
Also eine Weltwirtschaftskrise, also das könnte ja zum einen bedeuten, die drücken auf eine Art Reset-Knopf und lassen den ganzen Sachen von vorne durchlaufen. Oder das wäre eine Chance für die Menschen, die Gesellschaft, was Neues zu schaffen daraus.
Also von der Theorie halte ich nicht so viel, aber gut. Kannst ja mal versuchen, die Menschheit dafür zu agitieren. Dann sollte sie sich aber auch gut überlegen, was sie dafür Neues schaffen will. Also mein Vorschlag, den hätte man eigentlich aus dem Vortrag auch ganz gut rauskönnen können. Mein Vorschlag wäre eigentlich der, dass man, wenn es einem schon darum geht, und ich wüsste nicht, welchen Zweck Produktion sonst haben sollte, als nützliche Güter zu produzieren, von denen die Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können und dann vielleicht auch noch ein bisschen was drüber hinaus, wenn sie Lust haben, noch mehr zu arbeiten, dass man dann die Produktion gleich so einrichtet, dass man sie unter dem Gesichtspunkt organisiert, dass man entscheidet, was man haben will, planmäßig, vernünftigerweise und nicht in Konkurrenz, und diesen Plan in die Tat umsetzt. Und das unterstellt allerdings, dass die Leute, die das zu tun hätten, sich diesen Schluss aus der Krise mal zu Gemüte führen und das dann auch für sich vornehmen. Anders ist das nicht zu haben.